Ja, Tag auch.
Moin, grüßt euch.
Hallo. Hallo MC.
Moin, moin, alles gut?
Ja, soweit schon. Wie ist das Wetter in Leipzig?
Grau. Obwohl heute war ein bisschen sonniger, aber die letzten Tage war es sehr grau und kalt.
Bei uns war richtig schön heute. Also kalt, aber sehr schön, sehr sonnig.
Nice. Nice, nice. Moini, gucken, wir können ja voll interagieren mit den Leuten. Ja,
auf jeden.
Ja. Wenn dann die Hate-Kommentare kommen, sehr gut.
Ja, wir haben heute ein spezielles Thema vorbereitet. Ist ja ganz spontan entstanden. Wir haben immer so beobachtet, wie du unsere Storys likest bei Instagram. Und dachten wir, warum nicht mal mit dir was gestalten? Und dann ist das hier daraus entstanden. Weil wenn nicht mit dir über dieses Thema sprechen, Leipzig. Und die Linke dort.
Auf jeden Fall. Und ein bisschen über den Mythos auch, ne? Weil ihr hattet ja geschrieben, warum Leipzig so vergleichsweise stark ist. Deswegen hatte ich bei Instagram noch so ein vermeintlich in Klammern rangehangen. Weil man natürlich auch immer ein bisschen gucken muss, ob das denn überhaupt so stimmt. Grüße nach 7030. Nice, Grüße zurück.
Du kannst ja mal für alle, speziell aus unserer Community, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, dich mal vorstellen und dann gleich die Frage mit beantworten, warum du deine Maske auf hast.
mein Name ist MCE, ich bin Rapper, ich mache Hip-Hop, Deutschrap, komme aus Leipzig, aus 7030, aus dem Leipziger Süden, um genau zu sein. Also 7030 ist die alte Postleitzahl vom Großraum Leipzig-Süd, also Südvorstadt und Connewitz. Und die Maske habe ich auf, weil ich zwar im schönen Leipzig wohne, das aber leider immer noch in Sachsen liegt. Und ja, darüber werden wir ja dann auch demnächst noch ein bisschen sprechen, wo das dann, glaube ich, auch ein bisschen klar wird, warum es hier einfach als jemand, der sich politisch deutlich positioniert, ein bisschen entspannter und sicherer ist, wenn man jetzt nicht unbedingt mit seinem Gesicht überall rumrennt. Genau, also ich glaube nicht, dass ich damit gefährlicher oder krasser aussehe, sondern es ist tatsächlich einfach nur für mich und meine Familie, dass das Leben ein bisschen chilliger ist.
Verständlich. Ja, vielleicht könnten wir direkt, du hast es ja schon angesprochen, damit erstmal starten, dass du uns überhaupt eine grobe Erklärung erstmal gibst, worum es sich überhaupt bei Connewitz, der Südvorstadt, und so handelt, wenn wir jetzt über den Mythos Leipzig sprechen, weil ich glaube, viele haben das vielleicht mal gehört, aber haben vielleicht gar nicht so eine genaue Vorstellung, worum es sich da eigentlich bei dem Viertel handelt.
Also Connewitz ist quasi... Also für Westdeutsche vielleicht klingelt so ein bisschen, wenn man so Sachen wie Kreuzberg oder Hafenstraße, Hamburg, Schanzenviertel oder sowas sagt, ne? Also es ist so ein, die Medien betiteln das gerne so als alternatives Viertel oder je nachdem welches Medium auch als linksextremes Viertel oder keine Ahnung was, ist am Ende halt eine Nachbarschaft, ne? Also in Connewitz jetzt leben ungefähr 20.000 Leute, ist also ein ziemlich normales Wohnviertel. Wenig Industrie, sondern das war früher mal so ein Dorf am Rand von Leipzig, was vor vielen, vielen Jahren dann irgendwann eingemeindet wurde und das Viertel sieht auch dementsprechend aus, also wir haben ja teilweise auch noch echt so ziemlich so dreistöckige Häuser, nur relativ kleine Häuser, im Gegensatz zur Innenstadt oder Südvorstadt. Ja, also es ist am Ende ein Viertel, wo sich aber halt durch die Geschichte des Viertels in den 90ern, über die wir dann noch sprechen, eben sehr viel so Szene und sowas angesiedelt hat und eben auch sehr viel linke Politik geschehen ist und geschieht und deswegen auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat in der jüngeren und älteren Geschichte, weil es dort eben auch immer mal wieder zu so Zusammenstößen mit der Polizei zum Beispiel gekommen ist und genau.
Ja, ich denke mal, wir werden ja auch heute primär über Connewitz reden. Weil das wäre vielleicht eine Frage zu Beginn, ob denn auch wirklich dann dieser Mythos Leipzig als einer der wenigen Städte, großen Städte auch in Ostdeutschland, wo jetzt wirklich die Linke vergleichsweise stark ist, sich dann nur auf Connewitz beschränkt eigentlich, oder gibt es auch noch Strukturen außerhalb von Connewitz? Das wäre jetzt vielleicht, um das gleich zu Beginn schon mal zu klären, vielleicht eine interessante Frage.
Also in den 90ern wäre das komplett zutreffend gewesen. Also da war das halt alles sehr zentralisiert auf Connewitz. Die anderen Viertel waren damals noch richtig ekelhaft für Leute, die ein bisschen freiheitlichere Vorstellungen vom Leben haben. Aber mittlerweile hat sich das sehr stark geändert, auf jeden Fall, ne? Also Leipzig ist ja seit einigen Jahren so eine übelste Boomtown geworden und hat auch sehr, sehr viel Zuzug bekommen. Und dadurch ist natürlich auch super viel in anderen Vierteln entstanden, dass es super viele Hausprojekte im Leipziger Westen zum Beispiel gibt und im Leipziger Osten. Also der ist aktuell so in den letzten Jahren sehr gekommen. Was sehr spannend ist zu sehen, weil der Leipziger Osten gerade früher solche Viertel wie Reutnitz zum Beispiel ganz, ganz ekelhaft waren. Da gab es so die Reutnitzer Rechte, es war so eine ganz bekannte Nazi-Gruppe. Da ist eigentlich niemand freiwillig hingezogen. Und mittlerweile aber durch diesen Aufschwung und dadurch, dass auch ein Haufen Studenten und auch Genossinnen eben zuziehen, gibt es da jetzt auch ganz, ganz viele neue Projekte. Ob das jetzt so Hausprojekte sind oder irgendwelche coolen Läden oder was weiß ich was, Clubs und sowas, da ist ganz, ganz viel entstanden. Also das hat sich in Leipzig schon sehr stark verändert in den letzten Jahren.
Das ist auf jeden Fall gut zu hören, weil natürlich ist es immer schön, wenn man auch Viertel hat, wo man eine sehr wahrnehmbare Linke halt hat. Und dann natürlich auch, hat das auch viele Vorteile, wenn sich viele Projekte in einem Viertel ballen. Also das sollte man jetzt nicht in Abrede stellen. Das werden wir ja auch noch im Verlauf des Gesprächs wahrscheinlich feststellen. Aber trotzdem ist es auch sehr nachteilig, wenn man dann nur in einem Viertel wirklich präsent ist. Und das ist schon sehr wichtig, auch darüber hinaus aktiv zu sein. Ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber gut, dann schauen wir uns doch vielleicht mal ein bisschen erstmal geschichtlich an, wie das Ganze denn so entstanden ist für Leipzig. Da haben wir auch ein paar Bilder mitgebracht, die wir so nebenbei einblenden können. Und ja, erzähl du mal gerne, wie das so gekommen ist.
Also ich würde erstmal, weil es ja, ihr hattet ja geschrieben, warum es vergleichsweise stark ist in Leipzig, da würde ich halt geschichtlich noch ein bisschen weiter zurückgreifen. Ich mache das immer ganz gerne am Beispiel Dresden, weil Dresden auch eine sächsische Großstadt ist, die von den Einwohnerzahlen her ungefähr genauso groß ist wie Leipzig und von der Fläche her. Und Dresden aber ein ganz, ganz anderes Gesellschaftsbild quasi aufzuweisen hat als unsere Stadt. Und das war schon, also Leipzig ist grundsätzlich sogar so entstanden. Es gab damals hier die Pleißenburg, also das war also wirklich vor ganz, ganz vielen hunderten Jahren. Und die ganzen Bauern drumherum, die hatten damals so Protest, also haben so Protest um diese Pleißenburg gemacht wegen irgendwelchen Abgaben an ihre Lehnsherren und sonst was. Und das ist quasi so mit der Auftakt für die Stadt Leipzig gewesen. Also Leipzig ist quasi schon aus einem Protest heraus entstanden, was ich immer einen sehr, sehr geilen Fakt finde zu wissen. Und hatte schon immer eine sehr, sehr starke Arbeiterbewegung gehabt, sehr, sehr starke Kommunisten damals, sehr, sehr starke Sozialdemokraten zu einer Zeit, wo die noch relevant irgendwie waren. Und hatte ja auch super viel Industrie. Leipzig war mal eine der reichsten Städte Deutschlands. Hier lief ultra viel wie Pelzhandel zum Beispiel. Der ganze Pelzhandel in Europa hatte so ein übelstes Zentrum in Leipzig gehabt. Das heißt, es war schon immer viele Einflüsse auch von außerhalb in der Stadt. Das hat sich dann später mit der Messe zum Beispiel so fortgesetzt, dass Leipzig im Gegensatz zu anderen Städten eben auch zu DDR-Zeiten zum Beispiel super, super viel Input von außerhalb hatte, vergleichsweise. Und das war dann auch so zur NS-Zeit zum Beispiel, gab es in Leipzig auch sehr im Untergrund sehr aktive Kommunisten und so Widerstandsgruppen, die in der Stadt auch während dieser ganzen Scheiße sehr aktiv waren. Und es gab, das ist auch sehr spannend, in Leipzig die sogenannten Leipziger Meuten. Das waren so Jugendliche, die sind so für Westdeutsche vergleichbar mit so Edelweiß-Piraten oder Hamburger Swing-Jugend, falls euch das was sagt. Also das waren so Teenies quasi, die keinen Bock hatten, in die HJ zu gehen, aus unterschiedlichsten Gründen. Also entweder weil sie aus kommunistischen Elternhäusern kamen oder weil sie aus christlichen Elternhäusern kamen oder weil sie einfach keinen Bock hatten. Und zur Hochzeit von diesen Leipziger Meuten haben die Nazis haben damals so Akten geführt, dass ungefähr 2000 Leipziger Jugendlichen in der Meute aktiv waren, was zur damaligen Zeit und gemessen an dieser Stadtgröße natürlich eine unfassbare Zahl ist. Und die haben sich damals auch so Schlägereien mit der HJ geliefert, haben so HJ-Heime angegriffen, haben Flugblattaktionen gemacht oder auch einfach nur so Wanderungen organisiert und irgendwie Swing gehört und so ein Spaß halt. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig, eben zu wissen, dass quasi so Leipzig schon immer einen sehr politischen Charakter hatte in der Gesellschaft und auch schon immer so eine gewisse Widerstandsfähigkeit. So, ne? Ob jetzt halt schon gerade zur NS-Zeit, dass Jugendliche sowas abgezogen haben, ist schon krass. Und das gab es in Dresden auch zum Beispiel, gab es die Dresdner Mobs, aber halt lange nicht so groß. Also das war lange nicht so viel. Ne? Dresden ja geschichtlich schon immer so Residenzstadt gewesen. Also immer schon sehr viel so Obrigkeitshörigkeit dort gehabt, weil viele für den König gearbeitet haben und so ein Spaß. Und Leipzig war schon immer ein bisschen proletarischer, widerständiger einfach so, ne? Und das ist eben so ganz wichtig, um das so mal im Hinterkopf zu haben. Dann gab es natürlich Zweiter Weltkrieg, dann war die Scheiße vorbei und da hatten auch, also die Amerikaner haben Leipzig befreit und da hatten im Vorfeld zum Beispiel auch die Kommunisten im Leipziger Untergrund so Flugblattaktionen gemacht, um halt so weiße Fahnen aus den Fenstern zu hängen, zu signalisieren, ey, wir kämpfen nicht, wir ergeben uns quasi. Und das hat auch sehr, sehr viel der Stadt noch gerettet, dass da nicht so super viel am Ende kaputt gemacht wurde. Und das ist auch ganz spannend zu wissen. Ich rede sehr schnell, ihr müsst mich bremsen, wenn es zu schnell ist. Dass die Kommunisten zusammen mit so Sozialdemokraten und so christlichen Widerstand am Ende des Zweiten Weltkrieges schon so komplett ausgearbeitet hatten, wie man diese Stadt danach quasi übernehmen könnte. Also die hatten dann schon, welche Positionen besetzt werden müssen, die hatten schon so komplette Papiere gehabt. Und als die Amerikaner dann abgezogen sind und die Sowjets gekommen sind, haben die ganzen Leipziger Kommunisten quasi gesagt, hier, wir können das hier quasi weitermachen. Ihr habt da ja bestimmt auch Bock drauf, weil ihr seid ja auch Kommunisten. Und das haben die Sowjets dann aber nicht mitgemacht, weil da halt Leute aus der Kirche mit dabei waren. Die haben gesagt, nee, das erlauben wir euch nicht. Und dann wurde Leipzig eben von den Sowjets übernommen und war dann eben in der DDR die ganze Geschichte danach. Und das ist halt dann eben auch DDR-Zeit, ne, war jetzt einfach politische Bewegungen da jetzt nicht vergleichbar wie in Westdeutschland, ne? Diese ganzen 70er-Jahre-Geschichten, 80er-Jahre autonom, Hausbesetzer hat es halt alles nicht gegeben. Was auch ein wichtiger Fakt ist zu wissen, weil ich schon gelesen habe in den Kommentaren zum Thema, dass Leipzig ja so antideutsch ist zum Beispiel oder zumindest einen sehr antideutschen Ruf hat, dass das eben auch aus diesem Geschichtlichen herausrührt, dass es eben einfach diese antiimperialistische Bewegung zum Beispiel, diese ganze Studentenbewegung da komplett anders ausgesehen hat, ne? Also das gab es einfach dort nicht. Und dann kommen wir jetzt nämlich zur Jetztzeit langsam Richtung Connewitz, also Richtung Ende der DDR gab es ja diese großen Montagsdemos, die ja auch in Leipzig wirklich sehr, sehr stark waren, wo wir auch wieder sehen, ne, Leipzig hatte auch eine sehr politische Zivilbevölkerung, die auch gesagt haben, hier, wir gehen auch zu Zehntausenden auf die Straße und wir trauen uns auch mal was so. Und zur Wendezeit war es dann eben so, dass dann in den 90ern, also Anfang der 90er, eben Leipzig komplett brach lag. Also als die Wende kam, sind unfassbar viele Leute aus Leipzig weggezogen. Kurz vor der Wende hatte Leipzig noch 700.000 EinwohnerInnen gehabt und nach der Wende ging das dann runter auf irgendwas mit 400.000. Also knapp 300.000 Leute waren weg, wie ganz, ganz viel im Osten. Ja, sag, frag.
Nee, ich war gerade nur schockiert, weil ich glaube, also Leipzig hat doch immer noch nicht 700.000 Einwohner erreicht, oder?
Nee,
Also das
noch.
finde ich, wow, das ist echt krass. Ich meine, wir haben das ja hier auch im Ruhrgebiet erlebt und ne, dann auch ähnlich immer mal wieder Zeiten hier von Hausbesetzungswellen gehabt, aber das finde ich, ja, einfach nochmal besonders krass, das so zu hören.
Ja, es war ja halt, ne, es war halt wie überall im Osten, ne? Also dadurch, dass halt die Leute, die ein bisschen clever waren, die quasi mit der freien Marktwirtschaft zurechtgekommen sind oder mit dem Kapitalismus, der so über Nacht über die hereingekracht ist, die sind halt abgehauen so. Und der ganze Rest ist dann so nach und nach weggekleckert, als halt die ganze Industrie hier abgebaut wurde und zu euch rübergebracht wurde. Ich weiß ja nicht, also wie weit ihr so im Thema Treuhand und dem ganzen Spaß, der damals abgelaufen ist, so drinne
Haben wir
seid.
tatsächlich schon eine Folge zugemacht.
Ja, zur
Ah, nice.
Annexion der DDR, also die kann
Ja.
man auch sehr ans Herz legen, wenn man da nochmal tiefer eintauchen will.
Mit Genossen aus Magdeburg, ne?
Ja.
Ja. Ja, genau. Und das ist halt sehr lustig, weil Leipzig quasi von so einer großen Stadt runtergekracht ist auf die Stadt, die am schnellsten geschrumpft ist. Also Leipzig war viele Jahre in den 90ern ein Vorzeigebeispiel in Europa dafür, wie eine Stadtverwaltung verzweifelt versucht, irgendwie das alles noch zusammenzuhalten, weil das halt so in allen Ecken und Enden irgendwie auseinandergebrochen ist, dann war die Stadt natürlich auch komplett im Arsch so, ne? Also wie die ganzen anderen ostdeutschen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg zu DDR-Zeiten halt so ein paar schöne Plattenbauten, Siedlungen gab es und der Rest war halt immer noch komplett hinüber. Und eins dieser komplett hinüberen Viertel in Leipzig war eben Connewitz. Das lag halt auch komplett brach, da gab es halt super, super viel Leerstand. Und das sollte weggerissen werden. Also direkt Anfang der 90er sollte da so eine richtig fette Plattenbausiedlung hingezimmert werden. Und da haben sich dann halt so die ersten Leute in Leipzig gesagt, ey, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum oder überhaupt Wohnraum. Und wir finden die Altbauten super schön und fänden es super schade, wenn die weggerissen werden. Und da ging dann diese Hausbesetzerzeit in den 90ern los. Was eben spannend ist zu betrachten, dass es eben nicht diese Hausbesetzerbewegung war wie in Westdeutschland, dass man irgendwie so ein politisches Konzept dahinter hatte oder irgendwie gesagt hat, wir probieren hier alternative Lebensformen aus, sondern dass das in Ostdeutschland eher so ein Pragmatismus war, so, ne, die Häuser stehen leer, wir können dort wohnen und niemand geht uns auf die Nerven, weil, ne, Nachwendezeit, alle Behörden komplett überfordert, da war niemand so richtig hinterher. Es war möglich und deswegen wurde es gemacht. Und da haben sich dann halt in Connewitz so hauptsächlich so KünstlerInnen und Punker und sowas halt angesammelt, also das, was es so an Subkultur so zum Ende der DDR-Zeit irgendwie gegeben hatte. Und haben sich dort irgendwie die Häuser besetzt und irgendwie hübsch gemacht und eingenistet sozusagen. Und zur gleichen Zeit, ne, wie viele von euch ja auch wissen, hatten wir aber auch so die Baseballschlägerjahre. Und die waren auch in Leipzig sehr, sehr hart. Also die Nazis, die dort so im Taumel der Wiedervereinigung hochgekommen sind, die haben dort auch sehr, sehr, sehr viel gemacht und da gibt es auch so Chroniken, die man sich so durchlesen kann, wo mal so Sachen gesammelt wurden, wie viele Anschläge und Übergriffe es da gegeben hat. Also es war super ekelhaft und die haben dann natürlich auch sehr schnell für sich Connewitz als Feindbild entdeckt und gesagt, hier, da wohnen halt irgendwelche Zecken, da fahren wir jetzt halt hin. Und das war dann so, ne, ich habe die Zeit selber nicht erlebt, aber ich kenne das so aus den ganzen Erzählungen von den älteren Leuten aus dem Viertel und aus diesen Berichten, die man sich dazu so in Archiven durchlesen kann, dass dann wirklich jedes Wochenende halt so ein Mob von 200 Nazis nach Connewitz gekommen ist und dort halt Leute dermaßen verprügelt hat, also wirklich mit so zweifachem Schädelbasisbruch ins Krankenhaus. Leute sind dort beeinträchtigt gewesen, also bis heute beeinträchtigt nach solchen Überfällen, dort die Häuser angegriffen wurden und im Gegensatz zu anderen Städten, wo das auch passiert ist, waren dort aber genug Leute, die irgendwann geschafft haben, die nötige Kraft und diese nötige Durchhaltevermögen haben, gesagt haben, ey, wir müssen uns wehren und wir müssen das irgendwie selber machen, weil es macht sonst keiner. Ne? Die Bullen damals waren so dermaßen überfordert, dass die Leopoldstraße damals gewesen in den 90ern, die kannst du gleich noch lassen, weil das ist auch gleich noch sehr wichtig, um den Mythos Connewitz zu verstehen. Ja, haben sich die Leute halt gewehrt und auch sehr vehement gewehrt, weil es nicht anders möglich war damals. Also das muss eine unfassbare Gewalt gewesen sein, die damals so dort abging in Leipzig. Ne? Das hatte auch der Neonazi Christian Borch aus dem Raum Hamburg, hat ja Leipzig dann auch so zur Frontstadt erklärt. Ich glaube, Leipzig und Göttingen waren damals die beiden Frontstädte, wo er sagte, da machen wir national befreite Zonen draus. Und Leipzig wurde auch zwischendurch so als national befreite Zone erklärt. Und da, zu der Zeit gab es eben nur Connewitz und alle, die irgendwie konnten, sind halt dorthin gezogen. Und die Bullen waren damals so dermaßen überfordert mit allem und dermaßen schlecht ausgerüstet, dass die halt gar nichts machen konnten, selbst wenn sie gewollt hätten, was sie meistens auch nicht wollten. Die kamen dann meistens nach so Auseinandersetzungen 3 Stunden später irgendwie an und haben dann wohl so Protokolle geschrieben und sind dann wieder gefahren. Einmal haben sie irgendeinen Nazi angeschossen, weil sie so überfordert waren. Solche Sachen gab es total super viel. Und in dieser ganzen bewegten Nachwendezeit gab es dann ein großes Ereignis. Und das ist das, was wir auf diesem Bild sehen. Das ist eine Barrikade in der Leopoldstraße. Das war 92 im November. Ist so ein Punker irgendwie, da hatten so Punker irgendwo rumrandaliert. Und da kam eine Polizeistreife vorbeigefahren, so die überlieferte Geschichte. Und da gab es dann irgendeine Auseinandersetzung und dabei hat dann eine Polizistin so einen Punker in den Bauch geschossen. Und durch diesen, also das war halt damals die Zeit, ne, waren alle Hausprojekte und alle anderen Leute immer so in Alarmbereitschaft wegen den Faschoüberfällen. Und das hat sich dann sehr schnell rumgesprochen, wo es am Anfang irgendwie noch hieß, die Bullen hätten einen erschossen. Später kam dann raus, dass er das, also dass er halt nur in den Bauch getroffen wurde und das glücklicherweise überlebt hat. Aber das verbreitete sich dann an diesem Abend wie so ein Lauffeuer und hatte dann zur Folge, dass es eine sehr, sehr, sehr große, sehr stundenlange Straßenschlacht gegeben hat zwischen eben den damaligen HausbesetzerInnen und der Polizei. Und das ist halt noch eine von diesen Barrikaden dort direkt an dem Ort, wo dieser Schuss passiert ist, in der Leopoldstraße. Und das hat dann so den damaligen Bürgermeister auf den Plan gerufen, der bis dato sich immer relativ zurückgehalten hatte. Der kam aus Hannover, also es war ein Wessi, der ganz frisch im Osten eingesetzt wurde. Und der war halt so voll durch diese Raffzeit und autonome Hausbesetzer-Szene in Westdeutschland geprägt und war so, oh Gott, wir müssen hier verhindern, dass es eine zweite Hafenstraße gibt und so. Und hat dann seinen kompletten Fokus drauf gelegt, irgendwie zu schauen, hier Connewitz, das muss irgendwie platt gemacht werden. Und da ging das dann los, dass so dieser Mythos quasi noch auch so bundesweit genährt wurde, wo es dann so hieß, oh Gott, ganz schlimm. Und man munkelte dann plötzlich, dass wohl auch schon Autonome aus Berlin wohl in Leipzig irgendwie aktiv seien und sonst was. Und das war quasi so der Auslöser für diesen Mythos, eben weil es damals halt so eine vehemente Reaktion gegeben hat an diesem Abend. Und das nicht das letzte Mal gewesen ist. Und darüber hinaus haben sich dann auch angefangen, eben dann so Strukturen im Viertel zu vernetzen, die dann gesagt haben, hier, die Presse labert übelst die Scheiße über uns, wir müssen eigene Pressestrukturen bilden. Es haben sich dann viele Initiativen im Viertel gebildet, auch andere Gruppen, die dann natürlich auch sehr viel dann auch andere politische Arbeit geleistet haben. Das ist auch so ein typisches Dach, wie es wohl damals ausgesehen haben muss. Ne? Man sieht die ganzen Pflastersteine, die dort bereit liegen für eventuelle Nazi-Übergriffe. Man sieht den trostlosen Hintergrund, wie das wohl damals überall ausgesehen hat, so. Genau, auf jeden. Also das war so ein bisschen der Anfang von diesem Mythos, wie er dann sich dann auch weiter halt entwickelt hat, so. Jetzt habe ich unfassbar viele Informationen euch gegeben.
Ja, war doch spannend, auf jeden Fall. War doch spannend. Nee, das ist, ich kenne diese Geschichte tatsächlich von so der Entwicklung von dann eher einer linken Gegend in Ostdeutschland bisher nur von, ich weiß nicht, ob du den Ort kennst, Finsterwalde.
Nee, sagt mir nichts.
Ja, da gab es halt auch so ziemlich harte Kämpfe gegen die Nazis und das ist halt eher so eine ländliche Gegend.
Mhm.
Also nochmal ein bisschen anders gelagert, aber da habe ich auf jeden Fall einiges auch wiedererkannt von dem, was du erzählt hast.
Ja, voll. Also ne, gerade diese 90er Jahre, diese Baseballschlägerjahre, die liefen im Osten, glaube ich, überall nach einem relativ ähnlichen Schema ab. So, ne? Also Leipzig hatte damals halt wirklich einfach das große Glück, dass dadurch, dass es sehr zentralisiert war, dadurch, dass Connewitz halt so ein Viertel war und alles sehr nah beieinander war und da genug Leute einfach gewohnt haben, dass die es auch geschafft haben, dann nachhaltig irgendwie die Straßen sich dann so zu halten, zu verteidigen, irgendwie dort was aufzubauen, ne? Das Glück hatten halt viele andere Städte und Strukturen einfach nicht gehabt, so, ne? Wenn du halt nur deine 10 Leute hast, dann ist es auch voll verständlich, dass du irgendwann sagst, ey, wir ziehen hier weg, so ist einfach nicht mehr zu machen. Das ist genau dann die eine der vielen Pressemitteilungen, die dann im Zuge der Krawalle dann rausgegangen sind, über die Chaoten Hochburg Connewitz und dass dort der Wahnsinn haust. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass dann die Politik und die Medien zusammen diesen Mythos halt unfassbar befeuert haben. Ne? Also dass dann Sachsen ist ja seit 30 Jahren CDU regiert und die hatten natürlich auch ein sehr, sehr großes Interesse dran, das gleich zu überdramatisieren und wie schlimm das ist mit den ganzen Linken. Die sächsische CDU glänzt ja seit 30 Jahren damit, bei den Nazis irgendwie so eine Politik zu machen. Aber wenn in Connewitz irgendwas umfällt, dann direkt laut kreischend im Raum rumzurennen und nach drastischen Mitteln zu fordern. Und das ging halt damals auf jeden Fall auch schon los.
Ja, ist ja auch immer so ein bisschen dieser Exotenstatus, ne? Wir haben ja auch gleich, oder wir haben ja später auch noch diesen unsaglichen Videobeitrag dazu, wo das selbst heutzutage noch so dargestellt wird, weil natürlich, oh, eine linken Hochburg und das in Sachsen, da kann man dann noch immer schön mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja, guck mal, hier im Osten, das sind ja nicht nur die Nazis, sondern die Linken in Ostdeutschland auch ganz furchtbar.
Ja, wenn sie wenigstens sagen würden, die Nazis sind furchtbar.
Ja, oder so.
Also
ja.
Letzte Woche zum Beispiel, da hat in Bautzen so ein CDU-Stadtrat bei Facebook ganz offiziell dem einen Chef von Balaklava Clothing, also so einem Neonazi, gratuliert bei Facebook. So, ne? Also das, so dass es jeder sehen konnte. So, das ist halt Sachsen, ne? Das ist auch die sächsische CDU. Also das darf man auf jeden Fall nicht vergessen, dass die sächsische CDU schon eine unfassbare Katastrophenpartei ist, also noch viel schlimmer als die CDU sowieso schon ist. Und wir dann aber zusätzlich jetzt noch die AfD haben, die bei aktuellen Umfragewerten auf Platz 1 mit 29% liegen. So. Das wird nächstes Jahr eine ganz tolle Landtagswahl. Wir freuen uns alle schon sehr darauf.
Nebenbei, was geht eigentlich mit euch im Chat hier? Die ganze Zeit nur so Krieg führen.
Ja, auch schon.
Wir bekommen hier einen super interessanten Einblick in die Geschichte der Leipziger Geschichte und dann führt ihr nach so komischen Krieg.
Das ist aber immer, was alle hören wollen, ne? Man sagt Connewitz, man sagt Leipzig und alle wollen wissen, was ist denn jetzt mit Israel?
Du kannst ja auch gerne mal was dazu sagen. Also wenn das ein Thema ist, was euch jetzt so brennt, interessiert, dann haken wir es einfach mal ab. Dann haben wir es für heute Abend erledigt. Ist das so, dass Leipzig jetzt die antideutsche Hochburg des Ostens ist?
würde ich fast nicht mehr sagen. Also das ist schon so gewesen, dass auch gerade in der Nachwendezeit, was hier so sehr viel, was so ideologisch passiert ist, sehr, sehr stark so von dieser ersten antideutschen Welle geprägt war, auf jeden Fall. Ich glaube aber, heutzutage gibt es fast niemanden mehr, der sich so bezeichnen würde und auch keine, also zumindest keine seriösen Gruppen, die noch so auftreten, wie das damals gewesen ist. Und man darf wirklich vor allem da nicht vergessen, dass es halt einfach ein historischer Hintergrund ist, ne? Also diese 90er Jahre, dieser Wiedervereinigung von Deutschland und das, was diese Baseballschlägerjahre mitgebracht haben, haben einfach dazu geführt, dass die Leute, die sich als links bezeichnet haben, so dermaßen gar keine Lust auf Deutschland hatten. Und die haben das halt auch abbekommen, so, ne, was irgendwie dieser Deutschtaumel irgendwie, das ist, ne, was heute als antideutsch bezeichnet wird, ist, finde ich, auch nochmal was anderes, als was früher mal noch so die ersten Ansätze davon gewesen sind. Und einfach auch der Hintergrund, dass halt so diese ganzen, es gab so eine Tour von so westdeutschen Kommunisten kurz nach der Wiedervereinigung, die so durch den Osten gefahren sind mit so einem Reisebus und so dachten, geil, wir suchen jetzt mal Anschluss bei den ostdeutschen linken Szenen und suchen nach tollen neuen Genossen für den Kampf im jetzt wieder vereinten Deutschland. Und die sind gar nicht darauf klargekommen, dass keiner Bock auf die hatte, weil die ganzen Leute halt aus dem real existierenden Sozialismus der DDR gekommen sind, aus einem autoritären Staat, in dem die meisten Genossen schon mal im Knast gesessen hatten und Probleme mit der Stasi hatten, so. Und die so meinten, Digga, ihr kommt hier mit irgendwelchen roten Fahnen und irgendwas mit Antiimperialismus, das hatten wir alles in der Schule, wir können nichts damit anfangen, wir haben todes keinen Bock da drauf, so. Und ich glaube, das ist so einer der Sachen, die man nicht vergessen darf, in der Zeit, in der sich in Leipzig eine radikale Linke entwickelt hat, dass das damals da auf jeden Fall stark mit reingespielt hat, so. Und ich weiß auch, dass es auf jeden Fall auch ultra crazy Sachen hier in Leipzig auch schon gab und Leute, die auf jeden Fall auch krass abgedriftet sind in diversen Ideologien. Aber heutzutage ist es, also würde ich das auf jeden Fall so nicht mehr sagen, dass es so eine klassische antideutsche Hochburg ist, sehe ich auf jeden Fall persönlich nicht so.
Da kannst du ja vielleicht auch direkt noch mal kurz was zum Conner Island sagen, was ja da auch immer eine recht große Rolle spielt. Ich hatte auch das Gefühl, dass gerade dann eben mit Thema Bahamas und den Vorträgen, die da gehalten werden und die Diskurse, die auch um das Conner Island geführt wurden, wie beispielsweise damals, als es dann diese Vorfälle mit Geflüchteten gab und die verschiedenen heiß diskutierten Diskussionsveranstaltungen, was es dann eben mit der ganzen Thematik da auf sich hat.
Ja, das, oh, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das Conner Island ist halt ein sehr polarisierendes Ding. Also auch einfach, weil es halt schon so ein altes Projekt ist und gerade in den 90ern einfach ein unfassbar wichtiges Projekt war, weil, ne, das war halt so das große Ding in Leipzig, wo irgendwie sich die Leute irgendwie getroffen haben. Und das Ding ist, ne, das Island ist halt ein sehr großes Projekt, wo immer ultra viele Leute irgendwie drinne hängen und ich glaube, dass da auch viel Fluktuation besteht, ne? Also ich, keine Ahnung, ich war noch nie irgendwie Teil des Island-Plenums oder sonst irgendwas. Ich weiß nur, da kann man halt theoretisch, kann da jeder mitmachen, so, ne? Und ich weiß, das wird über Konsens entschieden. Und ich verstehe viele Sachen dort auch nicht so richtig. Viele Sachen verstehe ich aber auch. Es ist so, ich weiß nicht, ist halt, ne, so ein großes Ding. Ich glaube, das ist schwierig, da so eine gezielte Meinung irgendwie zuzufinden. Also ich persönlich, ne, ich habe Wochen, Monate gehabt, wo ich abgefuckt war vom Island und manchmal hatte ich Zeiten, da finde ich es total super. Also keine Ahnung, so die haben schon auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung in Leipzig und haben schon immer wieder gute Sachen gemacht, aber das ist so ein eigener Kosmos, da blickst du, glaube ich, nur durch, wenn man irgendwie da Teil davon ist, so, ne?
Das wäre vielleicht auch nochmal eine gute Stelle, um einfach allgemein vielleicht, dass uns nochmal einen Überblick gibt, was das dann so für Strukturen in Leipzig überhaupt real gibt. Also man bekommt ja auch immer nur vielleicht die großen Ereignisse von außerhalb mit, aber was sind dann so die, wenn die antideutsche Zeit vorbei ist, da dann wirklich die relevanten Strukturen, die so in Leipzig aktiv sind?
Also das, ich finde, das kann man auf jeden Fall sehr, also Leipzig hat sich diesbezüglich krank verändert. Also, ne, was ich so höre, in den 90ern gab es wohl irgendwie zwei große Sachen. Einmal das BGR, das Bündnis gegen Rechts, wo so irgendwie alle am Tisch saßen, die irgendwie Nazis Kacke fanden. Ob das jetzt irgendwelche linksradikalen Gruppen waren oder irgendwelche Bürgis und sonst was. Und dann gab es aber natürlich auch noch irgendwie die Leipziger Antifa. Und heutzutage ist das halt aber wie in Berlin, ne? Dadurch, dass die Stadt so krass gewachsen ist, gibt es alles so, ne? Also es gibt, glaube ich, mittlerweile nichts, was es nicht mehr gibt. So, du hast da so die keine Ahnung, so klassische offene Vernetzungen, wie irgendwie es gibt so eine offene anarchistische Vernetzung, wo man hingehen kann. Es gibt so ein offenes Antifa-Treffen, wo man hingehen kann. Dann gibt es aber jetzt auch durch den Zuzug eben auch sehr so ultrarote, autoritäre Kommunistengruppen. Ja, alles Mögliche, je nach Thema, je nach Bereich, wo du halt bist, so. Ja.
Ich mag vielleicht noch ergänzen, dass es auf jeden Fall auch eine echt starke Syndikat von der Freien ArbeiterInnenunion gibt.
Ja, auf jeden
Also
Fall.
die haben echt krasse Kämpfe geführt und auch sind auch recht viele Leute. Ich meine, die RVU ist in
Generell in
Osten
Sachsen, ne? Oder im
ja
Osten sehr stark.
echt stark. Und in Leipzig wirklich nochmal haben wir auch ein eigenes Lokal und so.
Das sieht auch sehr schick aus, tatsächlich.
Ja, aber wenn man jetzt so an Leipzig denkt, also zumindest wie ich das immer im Kopf hatte, ist es auch, dass es einfach von außen betrachtet dieses große Milieu einfach an Leuten gibt, die dann, wenn Sachen in Leipzig passieren, teilnehmen. Also so sah es für mich immer aus. Man kennt das ja aus verschiedenen Städten, wo es dann natürlich auch unterschiedliche linke Gruppen gibt. Aber das ist dann nochmal in Leipzig besonders dieses, und vor allem in Connewitz, dieses starke Milieu einfach an das, was man jetzt damals, heute vielleicht nicht mehr so stark einfach als Autonome bezeichnen würde, die dann ja dort unterwegs sind und ja, primär aktionistisch orientiert sind.
Ich glaube, das ist auch so ein Ding, also jetzt, wenn wir speziell auf Connewitz blicken, die Leute, die halt die 90er hier mitgemacht haben, ne, die haben halt diesen Freiraum, den Connewitz bis heute halt in vielen Punkten irgendwie stellen kann, halt wirklich erkämpft, so, ne? Das ist jetzt nichts, was irgendwie denen geschenkt wurde, sondern das muss wirklich eine unfassbar harte und traumatisierende Zeit gewesen sein. Und damals war es halt wirklich so, ey, wir müssen uns selber helfen, es macht sonst niemand, so, ne? Und ich glaube, dass dieser Geist immer noch sehr dolle so vorhanden ist und dass vor allem so jüngere Generationen, so wie ich jetzt zum Beispiel, wir sind halt mit dieser Legida-Zeit groß geworden, ne? Mit diesem Pegida-Ableger und dann war 2016 dieser große Nazi-Überfall auf Connewitz, wo diese 200, 300 Faschos durch die Heinze randaliert haben, so, ne? Und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, der sehr wichtig ist irgendwie zu betrachten in der jüngeren Geschichte, weil halt eben für die ganzen älteren Leute war es so dieses Flashback von den 90ern, so, oh Gott, damals gab es das jede Woche und ganz schlimm. Und für die jüngeren Leute war es so, das mal wirklich so zu sehen, was halt wirklich, ne, wenn halt die Scheiße wirklich mal abgeht, so, das hast du halt in anderen Vierteln in Deutschland einfach in den letzten Jahren so in dieser Größe gab es das einfach nicht so, ne? Und man darf ja bei allem nicht vergessen, dass Leipzig trotz allem auch immer noch in Sachsen liegt und auch Leipzig immer noch viele Nazis hat, so, ne? Und dass gerade zu diesen Legida-Zeiten auch einfach unfassbar viel abging, so, ne? Wo halt auch Faschos übelst viel wieder durch die Stadt gezogen ist, auch so Nazi-Hools von überall gekommen sind, aus Dresden und sonst woher und Leute verprügelt haben. Und dass einfach immer schon die radikale Linke in Leipzig schon immer sehr aus so einem Abwehrkampf heraus entstanden ist, ne? Der dann halt sehr gerne auch sehr lange viel schläft und wenig Politik macht und wenn es dann aber vor der eigenen Haustür wieder brennt, kommen dann doch wieder viele Leute raus, so, ne? Was aber natürlich auch problematisch ist, wenn man halt sagt, eigentlich gibt es hier so viele Leute in der Stadt, die das richtige Mindset haben, wie der Christian Lindner sagen würde, oder keine Ahnung. Aber die natürlich auch sehr gerne einfach in ihrem Wohlfühlraum bleiben, so, ne? Die so. Also keine Ahnung, Connewitz, so ja, das war damals in den 90ern so, ich habe meinen Teil geleistet, so mäßig, und jetzt machen das mal die anderen Leute so, ne? Und aber da hast du recht, so beispielsweise am 12.12., der glaube ich auch ein sehr, sehr wichtiges Datum ist für die jüngere Leipziger Geschichte, hat man das ja auch nochmal gesehen, was für ein Mobilisierungspotenzial dieser Lokalpatriotismus um den Leipziger Süden halt haben kann, so, ne? Was natürlich auch derbe traurig ist, wenn man dran denkt, irgendwie so bei Legida sind die Nazis jede Woche gelaufen und es sind aber Woche für Woche auch immer weniger GegendemonstrantInnen gewesen, so. Beim ersten Mal 35.000, da ist auch wirklich die Leipziger Zivilgesellschaft nochmal krass am Start gewesen. Und dann aber Woche für Woche weniger, aber als es dann hieß, die wollen nach Connewitz, da war dann so dieses unser Viertel, so jetzt sind wir
Das
nochmal alle
kennt
am
man.
Start, so, ne? Und das hat an dem Tag halt unfassbar viele Leute auf die Straße irgendwie gebracht, aber so insgesamt ist es natürlich schon auch ein Punkt, den man durchaus kritisch betrachten muss, diesen Lokalpatriotismus. So, es ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert.
Nebenbei, zu der ganzen Tag X und der Repressionsgeschichte kommen wir noch im Verlauf. Also, dass ihr das wisst, das haben wir nur etwas weiter hinten angelagert. Da sind wir noch nicht angekommen. Aber ja, wir können vielleicht auch mal noch ein Video zeigen, so ein bisschen genau zu diesem Thema von, okay, da ist dann was in Connewitz, passiert das andere, nicht das. Was passiert denn, wenn dann die Faschisten irgendwie offiziell nach Connewitz kommen wollen?
Das ist jetzt das wahrscheinlich vom 12.12., ne? Ja, genau. Das ist halt auch so ein Ding, wo dann halt auch medial einfach super viel Mythosarbeit für Leipzig geleistet wurde. Da hat es halt echt ordentlich gerumst an dem Tag und jahrelang, also wirklich noch bis vor ein, zwei Jahren, durften die Nazis keine Demos mehr in Connewitz anmelden, weil immer wieder auf diesen Tag verwiesen wurde, wo die Stadt immer gesagt hat und die Polizei auch, die Sicherheitslage ist so gefährlich, guckt auf den 12.12., was damals passiert ist, so, dass das also ne, zum Thema Gewalt bringt nichts. Also in dem Falle hat das viele Jahre für den Süden zumindest wieder viel Ruhe bedeutet, auf jeden Fall. Was auch noch wichtig ist, dazu zu wissen, das gibt es bei YouTube, das Video, und das sind wohl angeblich geleakte Aufnahmen von den Bullen irgendwie, die irgendwie mal ins Netz gekommen sind, steht dazu.
Ich kann mal kurz sagen, ob ihr den Ton von dem Video hört. Da haben wir manchmal Probleme.
Polizisten werden mit Scheiben geworfen. Was ist Pyrotechnik?
Ich denke mal, da hat man jetzt einen ganz guten Eindruck davon bekommen.
Ja, ich glaube, auch diese Ereignisse, was vielleicht nochmal besonders daran ist, ist auch, dass es kommt ja immer mal wieder alle paar Jahre zu größeren Krawallen in Deutschland, jetzt zum Beispiel beim G20-Gipfel oder in Frankfurt bei der Eröffnung der EZB oder so. Das sind dann aber natürlich Ereignisse, wo wirklich ja, die gesamte militante radikale Linke in Deutschland und auch darüber hinaus europaweit teilweise hinmobilisiert und wo sich wirklich dann so entsprechend darauf vorbereitet wird. Und bei so lokalen Ereignissen, sage ich mal jetzt eher, die jetzt, wie jetzt das in Connewitz war, da ist das halt schon eine Seltenheit. Und das, finde ich, spricht halt schon, dass es halt so ein militantes, autonomes Milieu und auch mit diesem Mythos verbunden natürlich gibt, wo dann auch natürlich andere Leute wieder aus außerhalb auch sagen, ah ja, wenn da jetzt was passiert, dann komme ich da auch hin, weil da kann man sich darauf einstellen, dass halt was passiert. Aber das finde ich halt nochmal interessant dazu zu sagen, dass es ja, da nicht unbedingt dieses groß europaweite Großereignis von Bedeutung braucht, sondern halt so Nazi-Aufmarsch dann ausreicht, um so eine krasse Auseinandersetzung zu provozieren. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, auch so einfach ein bisschen, ne, wie gesagt, so dieser Entstehungsgeschichte geschuldet, einfach von der, also von dieser ursprünglichen radikalen Linken, wie sie in Leipzig so gewachsen ist, dass es halt einfach so. Es war halt, ne, die Gewalt wurde nicht angewendet aus einer ideologischen Überzeugung heraus, sondern die Gewalt kam auf die Leute zu und musste irgendwie erwidert werden. Und deswegen ist das, glaube ich, immer schon so eine, ich will nicht Selbstverständlichkeit sagen, aber das ist so viel, ne, andere Menschen brauchen da, glaube ich, viel, um zu sagen, okay, ich mache jetzt dies und jenes irgendwie, weil ich der Überzeugung bin, dass es richtig ist und zumindest früher, ich glaube, es ist jetzt auch nicht mehr so, die Mentalität der Menschen hat sich ja auch krass verändert. Ich glaube, es ist auch so ein gesellschaftliches Ding, dass Gewalt im Allgemeinen auch früher, vor allem in Ostdeutschland, auch einfach viel schneller, es war einfach so, ne, also ich habe auch so Leute, die sind so 3-4 Jahre älter als ich, die können, also, ne, die haben jeden Tag, wenn die auch zur Schule gegangen sind, auf die Fresse bekommen, einfach so, ne, das ist irgendwie so ein, Das ist furchtbar, aber das ist irgendwie so, eine ganze Zeit lang war das irgendwie einfach Standard und hier sind Generationen einfach mit Gewalt aufgewachsen, dass da einfach die Hemmschwelle auch viel, viel geringer ist, so, ne? Was natürlich aber auch, finde ich, auch wichtig ist zu beleuchten, dass es natürlich auch unfassbar schwierige Strukturen hervorbringt, so, ne? Also wir haben ja auch in Leipzig immer wieder krasse Probleme mit patriarchalen Strukturen, wir haben Probleme mit Übergriffen innerhalb der Szene, wenn man sie als solches benennen möchte und so Mackerverhalten und so, weil eben auch viel sich dann so über Gewalt definiert wird oder sowas oder Leute, die vielleicht nicht übelst breit gebaut sind, dann einfach nicht so cool sind oder sowas, ne? Also man muss das auf jeden Fall, man darf das, glaube ich, echt nicht so glorifizieren, dass viele Leute sehen halt nur so dieses Außenbild und sind so, ja, das ist übelst krass und die gehen total ab. Aber das ist halt auch nicht immer alles Gold, was glänzt, sage ich mal, ne? Und das ist halt wichtig, finde ich, dass das auch nicht zu so einem Selbstzweck verkommt, ne? Weil ich
Ja,
auch
da würde
gesehen
mich.
hatte im Chat, dass so Leute geschrieben hatten, dass das nach Spaß aussieht. Also das sollte ja auf jeden Fall nicht der Grund sein, Gewalt anzuwenden, finde ich.
Ja, absolut.
Wir haben ja auch in der Folge zu Antifaschismus in Ostdeutschland auch ein bisschen diese Thematik angeschnitten,
Genau.
meine ich. Und das ist ja auch klar, ne? Wenn du halt so krasse Nazi-Probleme hast, wo du auch dann ständig mit dieser Gewalt konfrontiert bist, auch selber diese Gewalt anwenden musst, um halt überhaupt als Linke weiter vor Ort einigermaßen leben zu können. Gewalt ist halt, das haben wir auch schon oft in unserem Podcast auch besprochen, natürlich keine Sache, die einfach nur so passiert und die nichts mit dir macht. Und von daher, ja, ergibt sich das natürlich auch so ein bisschen, dass dadurch. Auf der einen Seite ist es eine Notwendigkeit oft, auf der anderen Seite werden die Schattenseiten davon halt viel zu wenig beleuchtet und viel zu wenig thematisiert und dadurch werden diese Schattenseiten natürlich auch immer relevanter und größer, ne? Aber gleichzeitig darf man natürlich auch nicht dann jetzt immer wenn Leute halt stabil auftreten oder irgendwas machen, das dann halt mit irgendwie Mackertum oder was weiß ich was verwenden, ne? Da macht es halt irgendwie so einen Sweet Point was.
Man muss halt eine Funktionalität dazu gewinnen. Das sagen wir auch ganz häufig. So an sich ist es ja wichtig und richtig, wenn wir als Linke halt anfangen, Kampfsport zu machen, Kraftsport zu machen, zu lernen, uns selber zu wehren, so auf uns zu achten, auf unsere Körper zu achten. Das ist halt eine Notwendigkeit, aber man muss halt immer, ich finde, das ist immer die Frage, was für eine Kultur damit auch einhergeht. Man kann es halt jetzt aktuell nicht komplett voneinander lösen, das geht halt nicht. Es ist ja auch so. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch was, was in Leipzig passiert ist, was man ja auch aus vielen Städten im Osten hört, dass man dann auch einfach, um sich gemeinsam zu schützen, natürlich auch Bündnisse mit Leuten schließt, aus einer Notwendigkeit heraus, weil eben man alle gemeinsam von Nazi-Gewalt betroffen sind, mit denen man jetzt vielleicht sonst nicht so großes Interesse hätte, zusammenzuarbeiten oder wo es dann auch Überschneidungen gibt, die dann auch zu, ja, sagen wir mal, schwierigen Situationen führen. Das ist vielleicht auch mal was, was mich interessieren wird, weil es kam ja jetzt auch sehr häufig hier im Chat schon das Thema Eisenbahnstraße ist das, glaube ich, ne? Die Eisi in Leipzig, auch so ein großer mythischer Ort. Generell, wie es jetzt sich so mit Verhältnissen zu Kriminalität vor Ort im Viertel verhält und vielleicht auch, wenn du da jetzt Ahnung hast und nochmal Lust drüber zu sprechen, mit der lokalen Fußballszene, weil Chemie Leipzig ist ja auch sowas, was man sehr häufig hört, wenn man von außen über Leipzig und die Linke spricht.
Ja, voll, weil ich hatte es ja auch in dem Chat schon gesehen, dass noch was zum Thema Westen und Osten gesagt werden sollte. Das hatte ich ja auch am Anfang des ganzen Gesprächs auch schon mal angesprochen, dass sich da halt in den letzten Jahren auch super viel entwickelt hat, auf jeden Fall. Und gerade, ne, wo ich auch schon meinte, gerade im Osten, wo vorher diese Reutnitzer Rechte gab in den 90ern, dass da jetzt halt so viele coole Leute hingezogen sind. Das ist so, manche Leute sagen so, das ist so positive Gentrifizierung, so, ne, wenn man so möchte. Also die Nazis sind deswegen ja nicht weg, die sind halt nur weiter an den Rand verdrängt worden, weil sie sich das Leben dort nicht mehr leisten können, so. Ja, es ist einfach so. Das ist halt hart, so, ne? Das ist so. Aber das ist, da, ne? Ich persönlich nehme diesen Begriff auch nicht, aber es gibt Leute, die sagen das. Gibt auch ganz viele Leute, die wiederum das ganz furchtbar finden, dass so viele Leute überhaupt nach Leipzig ziehen. Und da entstehen ja auch so ganz eigene Kosmen für sich, so, ne? Also Eisenbahnstraße zum Beispiel hat sich auch so, oder Eisi, wie die coolen Kids sagen, auch zu so einem ganz eigenen Ding entwickelt, der Osten so im Allgemeinen. Ich persönlich blicke da auch so gar nicht richtig durch, weil das halt nicht meine Ecke ist. Und ich kenne da so ein paar Leute, die dort wohnen, die auch mega cool sind. Und freue mich auf jeden Fall immer sehr, wenn ich da merke, dass da irgendwie was passiert und dass sich da Leute connecten und irgendwie coole Projekte auf die Beine stellen und dort so Nachbarschaftsarbeit auch machen. Aber da könnte auf jeden Fall auch noch viel, viel mehr mit den Leuten passieren, die schon viele Jahre zuvor dorthin gezogen sind. Und das ist gerade in Leipzig im Bereich Eisenbahnstraße, Leipziger Osten einfach der einzige Teil in Leipzig, so ein bisschen neben vielleicht noch Grünau, wo du so ein paar Migranten quasi leben hast, so Migrantinnen und Migranten. Leipzig ist eine super weiße Stadt, also ne, ich glaub, generell Sachsen hat, glaube ich, 0,2% Migrantenanteil oder so überhaupt. Und Connewitz zum Beispiel ist auch so ein richtig krass.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Doch, doch, ist wirklich so. Kannst du googeln.
Aber das ist wirklich, ich war jetzt in den letzten Jahren ja auch ein paar Mal in Ostdeutschland unterwegs für Vorträge und so weiter. Und das ist halt einfach, diese Lebensrealität ist, was dieses Thema angeht, so komplett anders. Ich meine, hier im Ruhrgebiet, klar, ne? Und wenn ich da halt, habe ich halt auch mal explizit in die Kindergärten und so geguckt, wo halt wirklich dann nur deutsche Kinder sind. Und wenn ich mir hier die Kindergärten in der Nordstadt bei uns in Dortmund angucke, wo halt kein einziges deutsches Kind mehr ist, so, ne? Das ist halt einfach das ist halt total krass, erstmal so voll der Mindfuck so.
Ja, aber das meinst du schon, ne? Eisenbahnstraße ist dann so wahrscheinlich der Ort in Leipzig, wo sich dann auch die migrantische Community so zentriert. Und das ist ja auch dann in Sachsen, habe ich schon von Leuten auch da gehört, einfach ein wichtiger Ort, wo dann viele Leute, wenn sie eben als Nichtdeutsche nach Sachsen, nach Leipzig ziehen, dann auch da hingehen, um auch einen ja, sicheren Raum, im Endeffekt einen geschützten Raum zu haben, vor eben den ganzen Nazis auch in Sachsen und auch so ein bisschen, soweit es geht, da dann eben ja einen etwas angenehmeren Raum in diesem ganzen Sumpf von Rassismus und Faschisten zu haben.
Ja, voll. Das ist ja also natürlich auf jeden Fall, vor allem für Migrantinnen, aber auch für so Menschen generell ist Leipzig ja so ein, also hier ziehen ja unfassbar viele Leute auch einfach von den ganzen umliegenden Dörfern aus Sachsen oder sonst woher, weil die es halt dort einfach nicht mehr aushalten, so, ne? Das ist ja schon seit vielen Jahren. Kommt da ein großer Zuzug an coolen Leuten irgendwie mit dazu und jetzt seit einigen Jahren halt auch ein Haufen Leute aus Westdeutschland, seit diesem Leipzig-Ding irgendwie, da gab es ja mal so einen Artikel in der New York Times und seitdem kommt da auch ganz viel rüber und das bringt natürlich auch immer wieder neuen Input mit rein, so, ne? Das ist ja auch ganz spannend, so dass Leipzig dadurch, dass es halt eine Zeit lang sehr abgeschnitten und so ein eigenes Ding war irgendwie, so abgesehen von irgendwie Berlin, was noch relativ nah dran ist und Halle und die paar Kontakte, die es irgendwie noch so in Dresden und so gab, dass jetzt mittlerweile da noch viel, viel mehr reinkommt und das ist auf jeden Fall auch sehr spannend zu beobachten, wie sich die Stadt und auch so diese, also früher würde ich sagen, hatte Leipzig schon so eine politische Linie so, ne, also wo irgendwie so, irgendwie, das war alles relativ einfach gehalten, so, also nicht einfach im ideologischen Sinne, aber alle wussten irgendwie so, das ist Leipzig, das, dafür steht das irgendwie, das ist das, was da so geht und mittlerweile gibt es halt einfach unfassbar viele verschiedene Sachen dort, ne, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das kann man halt auch nicht ändern, so wie es halt ist. Das schwächt halt auch die Dörfer und die ländlichen Regionen, weil ich hier gerade im Chat lese, definitiv, aber ich kann es auch echt niemanden übel nehmen, der sagt, in Wurzen möchte er als Linker nicht leben, so, ne? Das sind auch einfach, also gerade solche Städte wie Wurzen zum Beispiel, wo ich einige Leute kenne, die von dort hergezogen sind, so, da hast du jemanden wie Benjamin Brinser, das ist so einer der bekanntesten Neonazi-Hooligans aus dem Leipziger Raum, der ist dort Stadtrat, so, ne? Der hat einen Haufen Kohle, der investiert dort in einen Haufen Projekte, der hat dort die ganze Jugend in der Hand, so, die stechen sich dort teilweise gegenseitig ab bei irgendwelchen Streitereien, das ist krank so und wenn du da, also ich verstehe es voll, wenn man sagt, ich habe da keinen Bock drauf, so, ne, und natürlich ist es aber auch keine Dauerlösung, wenn alle nur nach Leipzig ziehen, so, aber was will man machen, also wenn man da wirklich grundlegend was verändern will, dann, da fängst du halt in Wurzen an, aber die ganzen anderen Dörfer sind auch alle scheiße, also Sachsen ist halt wirklich, das muss ich einfach so sagen, es ist verlorenes Land, so, und es ist unfassbar, das ist ja auch nicht so, dass das nicht seit 30 Jahren diskutiert wird, was macht man damit, so, aber es wurde bisher noch keine Lösung gefunden. Ich weiß es nicht und es wird auch nicht geiler, also gerade wenn wir mal gucken, die Landtagswahl nächstes Jahr, ich kenne auch viele, viele Leute, die auch mit dem Gedanken spielen zu sagen, dass sie hier nicht für immer bleiben wollen, so, ne?
Ich meine, ich finde das natürlich immer schwer, das von Weiben aus zu sagen, wir haben das auch schon mehrfach in Diskussionen im Chat gehabt, dass dann Leute sagen, ja, ihr könnt das ja jetzt gar nicht so beurteilen, ihr kommt ja nicht aus Sachsen, ihr kommt ja nicht aus dem Osten. Aber mir fällt es immer sehr schwer, dem nicht zu widersprechen, wenn Leute so davon reden, das ist jetzt verlorenes Land, da kann man nichts mehr machen. Weil ich denke mir dann immer, auch wenn ich zum Beispiel bei uns hier in den Ruhrpott blicke und dann auch mir das anschaue, natürlich haben wir hier, sagen wir mal, jetzt bessere Verhältnisse, was alltägliche Nazi-Gewalt angeht. Wir haben keine stärkere radikale Linke in Leipzig, als in Leipzig, das auf jeden Fall nicht. Aber auch wenn man hier hinguckt, da ist halt ganz viel, was dann Leute aus dem Osten beispielsweise nicht sehen. Wenn wir hier auch bei uns in die Viertel gucken, in die migrantischen Viertel, wissen viele eben gar nicht, wie viele Leute in beispielsweise türkisch-faschistischen Organisationen organisiert sind, generell ein nationales Mindset haben oder religiös-fundamentalistische, islamistischen Gruppierungen angehören. Und deswegen würde ich sagen, also generell auch in der historischen Situation, in der wir uns gerade befinden, von irgendeinem Landstrich von verloren zu sprechen, wenn andere Leute halt tatsächlich in einem faschistischen System weitergemacht haben, fällt mir immer schwer. Aber ich möchte natürlich auch niemandem von euch jetzt da irgendwie die Erfahrungen, die man in Sachsen macht, absprechen. Ich stelle mir das ja wirklich furchtbar vor als linke Person. Und nichtsdestotrotz, ja, das finde ich immer dann wichtig, dann noch dazu zu sagen. Und was mich jetzt an dem Punkt auch interessieren wird, weil wir ja gerade schon drüber gesprochen haben, irgendwie Schwächung von den ländlichen Regionen durch den Zuzug in die Städte. Eigentlich wäre das ja dann perfekt, wenn man sich in so einer Stadt sammelt. Und im besten Fall passiert das natürlich, dass die großen Organisationen dann auch wirklich, wir haben das hier beispielsweise in Dortmund in einem kleinen Rahmen auch schon umgesetzt, aus unseren Vierteln dann für die umliegenden Viertel, dass wir dann sagen, wir versuchen aktiv den Aufbau dann eben in diesen schwächeren Regionen, in den schwächeren Dörfern oder Stadtteilen eben, ja, stark zu machen, dass wir da hinfahren, die paar Leute, die vor Ort sind, unterstützen und zu gucken, dass sich da dann auch langfristige Organisationen bilden und bei den Sachen, die die dann machen, sie halt dauerhaft versuchen, so gut es geht, zu supporten. Gibt es sowas auch jetzt von Leipzig ausgehend, dass man wirklich sagen kann, das stärkt jetzt beispielsweise vielleicht erstmal das direkte Leipziger Umland?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also aktuell weiß ich nicht. Es gibt immer mal so Ansätze. Also es gab irgendwie vor einiger Zeit wurde so eine antifaschistische Kaffeefahrt organisiert, wo dann so verschiedene Dörfer abgeklappert wurden und so geguckt wird. Aber ich wollte noch mal dazu sagen, ne, zu dieser verlorene Landthematik. Ich will natürlich absolut niemanden von den Leuten diskreditieren, die noch da draußen sind und die Fahne noch hochhalten. Ich wollte nur sagen, ich verstehe es halt absolut, wenn Leute, und das ist der Unterschied zu Leuten, die tatsächlich in einem faschistischen System leben, weil du das gerade meintest, die Leute haben ja die Wahl hier. Also die Leute können ja sagen, okay, ich halte es hier nicht mehr aus, ich ziehe halt nach Leipzig so. Und ich verstehe das absolut. Also ich würde mich jetzt nicht an die Stadtgrenze stellen und sagen, Alter, du Deserteur, geh zurück an die Front so. Was fällt dir ein, deine Stadt, deine Heimat im Stich zu lassen so? Darum ging es mir vorhin, wenn ich von dieser verlorenen Landthematik spreche. Weil es ist einfach, du, Sachsen hat auch eine ganz eigene Mentalität, Digga. Die Leute haben keinen Bock auf dich, so, ne? Ich bin mal bei einer Demo in Wurzen gewesen vor ganz, ganz vielen Jahren so, und die haben dort alles zugemacht, alles verriegelt und sonst was. Und in jeder Seitenstraße haben die Leute so aus den Fenstern geguckt und du wusstest einfach, du bist hier, es bringt gar nichts. So, du bist einfach hier völlig fehl am Platz. Und das so für die 5 coolen Leute, die es dort gibt, ey, die haben sich mega gefreut und es war super schön, aber Alter. Das ist dann auch die Frage, was kannst du halt Sinnvolles dort noch machen? So, ne? Und ich bin da voll bei dir, es müsste eigentlich viel, viel mehr die Verantwortung sein, auf jeden Fall auch aus Großstädten rauszukommen und die Leute zu supporten. Aber da gibt es dann auch immer wieder halt eben die großen Fragen, wie ist es sinnvoll, was macht man so? Ne? Weil dann eben auch einfach die Ansätze so unterschiedlich sind. Ne? Da kommen halt Leute aus einer Großstadt mit so einem Großstadt-Mindset und sind so, nur jetzt als Beispiel gesagt, beispielsweise jemand kommt und sagt, ey, bei uns hauen wir Nazis aufs Maul, wir fahren jetzt in Dorf XY und machen das bei euch, haben euch voll geholfen, fahren wieder zurück, so, und am nächsten Tag kriegen dann aber die 3 coolen Leute, die dort leben, auf die Fresse, weil, so, ne, das heißt, da muss auch viel mehr, da brauchst du mir viel mehr Feingefühl und so, ne, und ich glaube, dass da vielen Leuten auch einfach insgesamt immer wieder die Geduld fehlt, die Vernetzung fehlt und, da auch viel so ideologisch zu, weißt du, da ist dann so, das ist mir zu bürgermäßig oder das ist zu radikal und deswegen kommen dann Sachen nicht zusammen, die vielleicht total gut zusammen funktionieren könnten. Aber das ist so, wie es bei politischer Arbeit generell das Problem ist, ne? Das ist so, uns geht es halt in Deutschland immer noch verhältnismäßig viel zu gut und wir könnten eigentlich alle noch viel mehr machen und müssen eigentlich auch alle noch viel mehr machen, aber da muss man ja erstmal bei sich selber anfangen, bevor man dann sagt, okay, jetzt habe ich noch die Kapazität und nehme noch Dorf XY mit, ne?
Ja, man sieht ja auch in den Kommentaren, dass einige Erfahrungsberichte oder Einschätzungen auch von der Lage kommen und ich denke, die sprechen auch ein bisschen dafür, dass es hier fast schon eher um eine generelle Art von Politik geht, die die Linke fehlerhaft nochmal ausführt, dass sie, wenn sie dann zum Beispiel in die Dörfer geht oder in die Vororte geht, dass sie das immer einmalig macht, ne? Dass sie dann vielleicht eine Kampagne macht, mal eine Demo macht oder so, da einmal durchläuft, irgendwem aufs Maul haut oder was auch immer, mhm, und dann halt wieder weg ist und wie du dann sagst, ne, dann bekommen die Leute, die vor Ort sind, einfach nur Probleme. Und wenn, dann müsste es ja, egal in welcher Region und auch egal was du machst, ist ja völlig irrelevant, immer eine Kontinuität entfaltet werden, weil nur mit einer Kontinuität kannst du auch wirklich grundsätzliche Veränderungen erzeugen. Und das gilt natürlich auch für den Support von solchen strukturschwachen Gegenden dann an der Stelle. Und dann denke ich, ist es auch durchaus möglich. Und das wäre dann natürlich eine ganz wichtige Strategie letztendlich. Wenn man sich schon mal so geballt hat in so einer großen Stadt wie Leipzig, dann halt auch wirklich eine kontinuierliche Arbeit, einen kontinuierlichen Aufbau von ländlichen Strukturen zu fokussieren, das wäre schon denkbar, denke ich.
Finde ich immer einen super Begriff, strukturschwach, musste ich gerade drüber lachen. Ist das nicht auch immer das, was man über den Osten so gesagt hat? Strukturschwache Region.
Joa.
Heiß diskutierter Chat hier auf jeden Fall. Ich habe hier gerade mal noch so ein bisschen reingelesen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, für viele natürlich auch dieses Thema Großstadt, Land und wie kann da zusammengearbeitet werden, funktioniert das überhaupt, Überheblichkeit etc. Das haben wir auch schon häufig gemerkt, ein für viele auch sehr emotionales Thema einfach.
Ja, glaube ich auf jeden Fall.
Wir haben übrigens auch schon eine Folge zum Thema auf dem Land aktiv sein oder in Kleinstädten aktiv sein gemacht, auch empfehlenswert. vielleicht kommen wir nochmal zurück auf Konnewitz trotzdem. Weil es gibt natürlich dann auch eine Reaktion darauf, ne? Also es ist natürlich auch so, dass es gibt diese großen Auseinandersetzungen, es gibt eine vorhandene irgendwie militante Linke, die auch bereit ist, dann sich in so einer Situation, wie wir sie vorhin gesehen haben, in dem Video dann noch irgendwie gerade zu machen und so. Und da gibt es natürlich auch eine Reaktion. Und einmal gibt es natürlich aus den Medien eine Reaktion, da können wir vielleicht einmal ganz kurz noch in einen ja fast schon legendären Spiegelbeitrag reinschauen, wie die bürgerliche Presse dann natürlich das entsprechend propagandistisch begleitet, die Repressionswellen, die ihr in Leipzig dann ertragen müsst. Gucken wir mal einfach mal so rein, das müssen wir eh ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht hier gestrikt werden.
Kommt ja schließlich von dem Schundblatt schlechthin. Nein, wir meinen Bild.
Links bedeutet im Leipziger Stadtteil Konnewitz in der Regel auch gleich radikal. Die Antifa-Szene versucht, ganze Straßenzüge zu dominieren. Hauptgegner sind Polizisten und Nazis.
Ja, ich stopp ab und zu mal und sag irgendwas, damit das im Rahmen bleibt.
Sind hier nicht gerne gesehen.
Für wen filmt ihr da?
Ist es ein No-Go-Area hier?
Für manche ja, für manche nein.
Für wen ist es denn ein No-Go-Area?
Kommt drauf an, wer. Für die NPD, für Faschos.
Polizei?
Klar, für die Polizei.
Warum?
Weil wir keine Polizei brauchen.
Warum nicht? Weil wir sind.
Ja, genau, da haben sie im Prinzip, der Spiegel macht ja gerne dann diese Art von Dokumentation, wo man dann halt natürlich, wenn die das bei den Nazis machen oder bei irgendwelchen Esoterikern oder so, lustig findet natürlich, wenn die dann irgendwie bei denen zu Hause klopfen und die so konfrontiert, da machen die in erweitesten Sinne ja fast schon so ein, in dem Bereich dann so eine Antifa-Arbeit.
Ja, das ist halt so, kann man auch über den Staat sagen, dass er Antifa-Arbeit
macht. Das war jetzt halt. Ja.
Mythos-Arbeit ist das auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall diesen, ich meine, 2015 war auch ein sehr bewegtes Jahr in Leipzig, ne? Gerade durch diese ganze Legida-Zeit und da war sehr viel los in der Stadt auf jeden Fall. Aber das ist so diese, ne, ich meine, solche Sachen, das ist ja kein Alltag, so wie das gerne immer hingestellt wird. So, ne, es knallt halt einmal und dann knallt es vielleicht auch relativ dolle hier und dann ist aber Ruhe so, ne? Und dann hast du halt die ganzen Familien hier in Konnewitz, die ihren Kaffee schlürfen, so wie in jeder anderen Nachbarschaft auch. Und wenn du auf die Kriminalstatistiken guckst, ist Konnewitz so dermaßen unauffällig. Das ist halt aber so das, was dann so aufgebauscht wird, ne, durch dieser Mythos, der dann so darum entsteht, so, ne, der natürlich auch, ne, im Vergleich, wie wir das ja schon mal hatten, im Vergleich zu anderen Städten ist das, laufen hier Sachen schon auch noch anders und es gibt einfach nochmal so ein bisschen andere, Mentalitäten vielleicht, keine Ahnung, aber es ist halt trotzdem dann so ein Beitrag natürlich total lächerlich, so, und das ist denen ja auch klar, also in dem, später sagen die ja noch irgendwas mit den 400 Autonomen, die in der Stö wohnen, so, ne, was ja völlig absurd ist, so, also das ist ziemlich lustig auch, dass Spiegel TV Jahre später auch wieder genau durch die gleiche Straße gelaufen ist, um dort die Leute zu nerven. Naja.
Ja, aber das ist ja dann, das geht ja wirklich Hand in Hand, ne? Also diese Propaganda, die in den bürgerlichen Medien gemacht wird, die ganzen Schlagzeilen, das geht ja wirklich Hand in Hand mit im Prinzip dem Polizeirambock, der dann das ist letztendlich die Legitimation für diese Gewalt, die dann gegen die radikale Linke dort ausgeübt wird.
Ja, definitiv, definitiv. Aber das ist halt auch so richtig Sachsen so, ne? Das ist halt, die CDU macht das seit 30 Jahren, dass die halt so konsequent gegen alles Linke schießt und alles, was irgendwie, was die Nazis hier machen, das ist halt irgendwie scheißegal und wird die ganze Zeit wegignoriert. Es gibt ja auch eine Soko Rex, also es gibt ja auch, die gab es ja auch zuerst, die Soko Links ist ja quasi das offizielle Pendant dazu. Und ich glaube, die Soko Rex, die hat irgendwie so gefühlte 10 Ermittlungsverfahren auf dem Tisch liegen und die Soko Links irgendwie, keine Ahnung, 10.000 oder so, was weiß ich, ne, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber so. Das halt so wird gearbeitet in Sachsen. So, die haben da halt überhaupt kein Interesse daran. So, die CDU biedert sich seit Jahren den ganzen Nazis hier halt an, in der Hoffnung, irgendwie ihre Wählerstimmen nicht zu verlieren oder dort welche zu gewinnen, und macht so übelst die AfD-Politik, weil sie irgendwie denken, dadurch kriegen sie vielleicht nochmal ein paar Stimmen so. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz katastrophal, sich das so mit anzugucken. Und da sind dann eben solche Sachen, die dann so aufgebauscht werden, eben auch sehr, sehr gerne gesehen. So, ne? Das war ja auch. So ein großes Ding war, glaube ich, 2019. Da gab es in Connewitz zu Silvester so Ausschreitungen, wo so ein Polizist verletzt wurde. Und der musste dann auch ins Krankenhaus. Und da wurde ja gleich getitelt am nächsten Tag, dass der eine Not-OP hatte. So, ne? Und da haben sich die ganzen PolitikerInnen und die Bullen haben sich alle hingestellt. Und der damalige Polizeichef von Leipzig hat von Unmenschen gesprochen. Also das war so. War so übelst am Ausrasten, meinte hier die Not-OP und lebensgefährliche Situation. Und am Ende hat dann ein Journalist nochmal nachrecherchiert und es kam raus, dass der Polizeibeamte keine Not-OP hatte, sondern dass er am Ohrläppchen genäht werden musste. So. Und bis heute wird aber wegen versuchten Mordes ermittelt in der ganzen Geschichte. So. Also das sind halt so, das ist so eins von vielen, vielen Beispielen, wie in Leipzig bzw. in Sachsen vor allem gegen Linke gearbeitet wird, so ganz gezielt einfach, ne? Und auch mit so einer Propagandamaschinerie, dass sich so ein Polizeipräsident hinstellt und als politischer Akteur auftritt und dort irgendwie seinen Hass gegenüber den vermeintlich Linken oder Autonomen oder was weiß ich was irgendwie in die Kamera brüllt. Der ist jetzt auch nicht mehr Polizeichef, aber das machen ja die ganzen Neuen, die da kommen, alle genauso weiter.
Ja, vielleicht auch noch mal kurz das vom Chat aufgreifen. Ja, tatsächlich soll es heute nicht um TERFs und Radikalfeminismus und was auch immer gehen. Aber
ihr seid echt ja, wild unterwegs heute deswegen, mit euren komischen
Heute eher ein inhaltlicher Stream. Könnt euch ja darauf konzentrieren, ist ja spannend genug. Aber vielleicht dazu auch noch, ich finde es halt auch immer wieder spannend, dass man das in verschiedenen Städten sieht, dass wenn das dann so skandalmäßig aufgebauscht wird, dass es ja auch so ein unfassbar einfaches Politikum für eine Stadt dann ist. Also gerade wenn dann jetzt die linke Szene vor Ort nicht die stärkste Verankerung in der Bevölkerung hat, dass man das dann eben so ein bisschen als den Störenfried vor Ort ausmacht. Und wenn es dann sowieso so ein großes Medienecho zu der ganzen Thematik gibt, weil es mal wieder geknallt hat, dass man sich da dann eben als den großen, starken Law and Order-Mann aufstellen kann und damit dann Politik macht, ja, zu versuchen, diese linken Strukturen zu zerschlagen oder zu vertreiben. Und da können wir auch direkt dann eben über das sprechen, was wir zuvor schon einmal so ein bisschen angeteasert haben, nämlich die ganze Thematik von der Repression gegen die linken Strukturen in Leipzig und wie sich das jetzt auch eben verändert hat nach den ganzen großen Antifa-Ost-Verfahren beziehungsweise die Verfolgung von Lina und der Hammerbande. Was hat sich da verändert? Was hat sich da getan?
Na, was sich vor allem getan hat, ist halt diese Soko Links, ne? Also die Soko Links ist ja ein Wahlkampfinstrument gewesen. Das wurde, also wurde von der CDU angeschoben. Das war so Ende 2018, Anfang 2019. Da war so Bürgermeisterwahlkampf gerade, auch in Leipzig zum Beispiel. Und da war so ein heißes Rennen zwischen dem CDU-Kandidat Gemko, der das dann auch mit, also der die Soko Links auch mit initiiert hat, und dem SPD-Kandidaten Jung, der es dann nochmal gemacht hat, gerade so irgendwie das Rennen. Und diese Soko Links hat quasi zur Hauptaufgabe, wirklich einfach nur linke Strukturen zu nerven, aufzudecken und alles, was irgendwie linke Straftaten oder vermeintlich linke Straftaten ist, zu bearbeiten. Und das hatte zur Folge, dass der erste große Schlag der Soko Links war, dass es gibt an Konnewitzer Kreuz- und Basketballplatz, wo immer traditionell so ein großes Antifa-Area-Graffiti dran ist. Und der erste große Schlag war, diese Wand grau zu streichen. Das war so am Anfang, dass halt alle so dachten, aha, so die Soko Links ist genauso lächerlich, wie das LKA Sachsen bisher auch schon lächerlich war und diese ganzen Trottel. Aber mit den Jahren muss man eben doch sagen, dass die Soko Links sehr, sehr akribisch arbeitet. Sie arbeitet nicht gut, sondern sie arbeitet ganz furchtbar, denn sie erfindet auch ganz viel und sie zieht sich alles irgendwie so an den Haaren herbei, wie es ihnen gerade passt. Aber sie arbeiten halt mit einem unfassbaren Enthusiasmus. Also man muss wirklich sagen, diese Behörde, das sind wirklich Leute, die richtig, richtig dolle Bock drauf haben, keine Ahnung, alles, was irgendwie links ist, zu zerschlagen, muss man schon fast sagen. Also das, wir hatten jetzt, glaube ich, in Leipzig in den letzten 2, 3 Jahren, das waren bestimmt über 60 bis fast schon 70 Hausdurchsuchungen. Also das ist wirklich krank. So, die sind, man hat so das Gefühl, man hat es mit paranoiden Warnis zu tun, wenn man sich anguckt, wie die Arme, nichts gegen paranoide Warnis an der Stelle, so. Aber die, also das ist wirklich nicht normal, so. Das ist, wie die vorgehen auch, ne, da gab es Hausdurchsuchungen bei Leuten wegen irgendwelchen Twitter-Postings, so, wo sie dann aber dann noch gesagt haben, jetzt wollen wir noch in andere Wohnungen in dem Haus rein und es wird dann immer alles gerechtfertigt mit, die kennen irgendwie den und den und die kennen sich und das ist alles irgendwie, das hängt alles zusammen und ist ein großes Netzwerk, was natürlich absolut lächerlich ist, weil Konnewitz ist halt eben nur mal ein kleines Dorf und man kennt sich halt irgendwie vom Sehen, man grüßt sich halt bei uns hier auf der Straße noch so, auch wenn das die vielleicht nicht mehr so machen und da wird super viel konstruiert. Die sind super frustriert, weil sie halt Ergebnisse liefern müssen und so richtig abseits von diesem Antifa-Ost-Verfahren die Gründungstaten, wegen denen die sich eigentlich quasi ins Leben gerufen wurden, da ist bis heute nicht so richtig was passiert und man merkt, dass die unter einem unfassbaren Druck stehen und dementsprechend dann halt auch rumwüten wie die Bekloppten. Also es ist wirklich krass. Und man merkt, dass so das Ziel ist, halt so ein Klima der Angst zu erzeugen, dass man wirklich so in Leipzig das Gefühl hat, ey, man kann hier gar nicht mehr links sein oder sonst irgendwas, weil dann bist du automatisch auf dem Fokus von der Soko und die machen halt, was sie wollen mit dir. Und es gibt auch in Sachsen immer irgendwelche RichterInnen, die das unterschreiben, was die wollen. Also das sind wirklich so ganz, da gab es ganz skurrile Sachen schon, wo man wirklich sagt, es hat mit einem Rechtsstaat so vorne und hinten überhaupt nichts zu tun. Also nicht, dass ich da mir jetzt irgendwelche Hoffnungen noch gemacht hätte. So. Aber das ist wirklich krass. Also solche Sachen, wo auch dann irgendwelche Akten an das Kompaktmagazin oder an die Bild-Zeitung durchgestochen werden, wo tatsächlich der Bürgermeister der Stadt Leipzig auch schon Anzeige gegen die Soko Links gestellt hat, weil ein Mitarbeiter der Stadt Leipzig, da wurden so private Daten von dem durchgestochen, die nur von der Soko Links kommen konnten an irgendwelche Nazis. Und da hat der Bürgermeister der Stadt Leipzig im Namen der Stadt Leipzig eine Anzeige gegen die Soko Links gestellt. Das muss man sich mal vorstellen. So, ne? Und die wurde natürlich eingestellt, weil gab keine Beweise. So, ne? Wissen wir nicht. Also kann man jetzt davon ausgehen, dass entweder das LKA in Sachsen ein unfassbares Datenleck hat und alle, die lustig sind, können darauf zugreifen oder es sind eben... Es wird halt ganz klar mit Nazis zusammengearbeitet. So, ne? Das ist auch bei der Gründung der Soko Links ist ein ganz bekannter Leipziger Neonazi zu denen gegangen mit so einem Stapel Recherche über Antifas, hat den bei denen auf den Tisch gelegt und hat gesagt, viel Spaß so. Und die haben diese Akten auch genutzt. So, ne? Also das sind so ganz klare Verflechtungen von Neonazis und dieser Soko, wo man wirklich sagen kann, das ist halt wirklich eine politisch motivierte Verfolgung. So, ne? Das ist halt kein Rechtsstaatapparat, der sagt, wir verfolgen irgendwie Straftaten, weil das passt nicht in unser Gesetzbuch, sondern das sind Leute, die sich zum Ziel gemacht haben, Linke zu ficken. So. Und das machen die seit 3 Jahren mit einem unfassbaren Spaß dabei. Also man sieht das auch, wenn die Hausdurchsuchungen machen, dass die dann so, die treten halt auch so auf, ne? Die machen Witze über die Leute, schikanieren die, wenn es vor der Tür sich Leute sammeln und Musik abspielen, dann rappen die mit und so ein Spaß bei Copkiller von Haftbefehl und so, die haben richtigen Spaß an ihrem Job, so, ne? Und das letzte große Ding war jetzt vor ein paar Wochen erst, da sind die in ein Haus, in ein Wohnhaus reingerockt und haben dort 5 Wohnungen durchsucht, waren in den ersten Wohnungen auch komplett ohne richterlichen Beschluss drinne und die Begründung war, dass sie, also das waren alles Drittbeschuldigte, also sie waren bei keinem anderen Also bei keinem einzigen von diesen Wohnungen war jemand irgendwie beschuldigt in irgendeinem Verfahren, sondern sie haben irgendein Fahrrad und irgendjemanden, keine Ahnung, was genau die gesucht haben, aber das war so ihre Begründung und dadurch sind die dort in die Buden reingerannt, haben dafür Türen aufgeschossen mit so Spezialmunition, haben die Leute auf dem Boden Fesseln liegen lassen, so, und sind am Ende, ohne irgendwas gefunden zu haben, ohne irgendwas mitzunehmen, wieder gegangen und haben gesagt so, okay, ja, sorry mäßig, ne, das war es jetzt, so nach Stunden, so, ne, das war das, was ich erzählt hatte ganz am Anfang, naja, Tür aufgeschossen, hatte ich auch schon gesagt. Also das ist so das, was halt gerade hier irgendwie repressionsmäßig wirklich krass abgeht, ist halt diese Soko, die da so durch die Gegend wütet und denen ihr Hauptziel ist natürlich auch Strukturermittlung, also die wollen, die sammeln einfach alles, was sie irgendwie kriegen können. Mittlerweile haben sie schon so viel gesammelt, dass sie auch wieder ganz viel abgeben, also es gab irgendwie vor einem Jahr schon, hieß es, die Soko wäre nicht effizient genug und die müssen sich jetzt nur noch mit den krassen Sachen beschäftigen. Davor haben die sich jedes einzelne Tag alles, was irgendwie einen politischen Bezug hatte, auf den Tisch gezogen, wo man wirklich schon sagen musste, Alter, was das für Zahlen waren an Ermittlungsverfahren, die auf dem Tisch liegen hatten, so, ne? Aber gut, so, das sind so, solche Sachen gibt es halt hier schon länger. Das ist auch in den Kriminalstatistiken, wird halt auch alles als linksextreme Straftat mit reingewertet, was in Konnewitz irgendwie passiert. Also es gab irgendwie vor vielen Jahren mal so eine lustige Geschichte, wo irgendjemand angeblich Pizza auf das Polizeirevier Süd, also auf diese eine Wache in Konnewitz bestellt hatte. Und das war so wie so ein Streich quasi, so, ne, die Bullen hatten keine Pizza bestellt, die Pizza wurde dorthin geliefert und wurde Anzeige gestellt, linksextreme Straftat, so, ne. Weil es halt in Konnewitz passiert ist, so. Wer das am Ende war, nie geklärt, ob das irgendwelche Kids waren, die sich einen Joke gemacht haben oder ob das die schlimme linksextreme Terrorzelle von um die Ecke war, die gesagt hatte, heute machen wir einen Pizza-Anschlag auf den Polizeiposten. Das wird wohl immer denen ihr Geheimnis bleiben, aber das fließt halt auch mit in die Statistiken ein, so, ne? Und das kann dann wiederum die Politik verwenden, um das alles zu rechtfertigen, zu sagen, hier, das ist ganz schlimm, das bauscht dann wieder den Mythos auf. Und dann sind wir wieder bei dem Ding von Leipzig, wo wir irgendwie gerade sind, ne?
Ja, so funktioniert das halt, ne? Irgendwie muss man das ja rechtfertigen, wenn man so viel Geld da reinfließen lässt. Aber das ist ja wirklich absurd. Also das ist noch deutlich krasser, als ich es mir jetzt vorgestellt hatte, wenn wirklich so viel massiv an Ressourcen dafür aufgewandt wird. Es klingt ja schon wirklich so, als wäre es auch aktuell irgendwie die größte Gefahr, der ihr da gerade ausgesetzt seid. Einfach diese riesige Repressionswelle. Was macht das denn auch mit den Aktivitäten von den Strukturen vor Ort? Also merkt man das auch, dass die Leute sich jetzt stärker zurückziehen? Oder gibt es da auch jetzt neue Dynamiken von Antirepressionsarbeit, neuen Mobilisierungen, wie schaut das aus?
Also ich würde schon sagen, dass so Antirepressionsarbeit auf jeden Fall viel Kapazitäten nimmt, so, weil es halt eben diese Fülle an Verfahren gibt und diese Fülle an Scheiße, die passiert und da eben auch natürlich auch irgendwie versucht wird, so ein solidarischer Umgang irgendwie damit zu haben, dass sich irgendwie alle versorgt fühlen, sage ich mal, ne, dass man da irgendwie guckt. Und man merkt schon, dass das Klima sich in der Stadt auf jeden Fall verändert hat, so, ne? Also es ist einfach anders so, ne? Das ist so, früher, da war das irgendwie gefühlt alles so ein großer Spielplatz in Leipzig und so. Und jetzt ist es schon, hat es einfach eine andere Schärfe bekommen, glaube ich. Und das wird so ein bisschen die nächsten Jahre, glaube ich, zeigen, wie es mit Leipzig weitergeht und was politisch auch passiert. Aber ich glaube, dass sich die Stadt auch insgesamt einfach verändert, weil es auch gerade so einen Generationswechsel gibt, dass einfach so viel junger Input ist, einfach viel jüngere Leute, die auch andere Schwerpunkte haben, die politisch anders arbeiten, als noch ältere Generationen das gemacht haben. Und ich glaube, dass es schwierig ist zu sagen, was bei diesen Veränderungen wirklich jetzt mit der Repression speziell zu tun hat und was nicht sowieso sich verändert hätte, weil auch Corona da einen sehr krassen Schnitt gemacht hat. Da einfach 2 Jahre irgendwie ziemlich Sense war bei allem und eben durch Corona auch so ein Generationswechsel stattgefunden hat und dann zeitgleich aber auch diese Repression, das arbeitet alles irgendwie so ineinander und da das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, was das mit Leipzig die nächsten Jahre machen wird. Also ich kann dann auch nur das nur beobachten und schauen irgendwie, was so passiert. Ich persönlich muss sagen, dass ich finde am Anfang, wo so diese erste krasse Repressionswelle losging, da war es noch so ein übelster Schock und alle waren so, boah, voll krass, was geht denn jetzt hier ab und so. Aber dadurch, dass die das so dermaßen überziehen, also dass die wirklich wegen jeder Scheiße kommen, hat das für mich persönlich so ein bisschen den Druck aus der ganzen Sache rausgenommen, weil ich denke mir so, okay, die, die können halt, wenn die kommen, dann kommen die sowieso, ne? Und ist, man hat so das Gefühl, Leute sprechen da vom Razzia-Roulette, das dreht sich irgendwie und bei irgendwann sind sie eh mal bei jedem gewesen, so, ne? Und das kann man dann halt nur zum Anlass nehmen, eben zu gucken, okay, dass man sich vorher mal Gedanken macht, was kann das bedeuten, was bedeutet das vielleicht für die WG, was bedeutet das für mich irgendwie in meinem Alltag und im Umgang, und dass man da einfach irgendwie schaut, dass man ja halt damit rechnet halt, ne, dass man nicht so wie früher so, ja, das mich haben die eh nicht oder sonst irgendwas, die kommen in Leipzig wegen jedem Scheiß und wenn es ein Twitter-Posting ist, so, ne, und ich finde, das ist aber auch so eine ganz gute Erkenntnis gewesen, die auf jeden Fall für mich persönlich auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also diesen Abschreckungseffekt hat es einfach nicht so, ne, sondern es bestätigt einfach nur, was das für eine große ganze Scheiße ist, in der wir leben und mit was für einer Vehemenz diese Scheiße verteidigt wird, weil es halt in Leipzig irgendwie mal ein paar widerständige Leute irgendwie gab, so, die ein bisschen mal noch andere Sachen gemacht haben, als nur mit einer Trillerpfeife auf eine Demo zu gehen. Und ich finde, das unterschreibt das eigentlich nur, wie wichtig das auch ist, so aktiv zu bleiben und diese Kämpfe weiterzuführen, und zeigt auch, wie unfassbar ekelhaft einfach Sachsen ist, so, ne, und diese ganzen Behörden und alles, und deswegen finde ich, kann das auch andere Effekte haben, als die das möchten, so, ne, also doch diese Solidarität, die daraus entstehen kann, dass man eben auch wieder sagt, okay, ich kenne die Leute nicht, bei denen die gerade vor der Tür stehen, aber ich stelle mich da halt mit hin, weil ich weiß irgendwie, denen geht's gerade scheiße, so, denen wird gerade ihr Privatleben auf den Kopf gestellt, die werden gerade schikaniert oder am Ende noch irgendwie erfahren die noch andere Gewalt, so. Und dass man dann eben auch wieder zusammen irgendwo rumsteht und dann sich vielleicht auch wieder Leute kennenlernen und man irgendwie sich auch wieder ein gutes Gefühl irgendwie innerhalb der Nachbarschaft oder so geben kann und innerhalb der Stadt so, ja, weiß ich nicht. Aber es wird spannend. Also es wird auch, so schnell wird es auf jeden Fall nicht aufhören. So, ich denke, das ist immer so gefühlt fast jeden Monat kommen die irgendwann. Wir werden sehen.
Ja, ich finde, das waren auf jeden Fall gute Worte dazu, weil man natürlich sich von der Repression nicht fertig machen lassen darf, und so hart wie solche Zustände dann natürlich auch immer sind, bietet jede neue Kampfsituation, und eine solche habt ihr ja gerade, auch immer wieder neue Chancen, ne? Ist ja nicht ohne Grund, dass immer oft gesagt wird, ja, es gibt nichts, was so sehr politisiert wie der Bullenknüppel. Ja, deswegen, es gibt diese vielen Für und Widers in dieser Repressionsfrage, und wir hoffen mal, dass ihr an der Stelle den längeren Atem habt und dadurch dann vielleicht auch in manchen Punkten zumindest auch gestärkt hervorgehen könnt. Ich würde jetzt einfach nochmal die Frage in den Chat stellen, was euch noch so interessiert. Also wir sind da jetzt schon ordentlich zugange. Und vielleicht gibt es ja nochmal bestimmte Sachen, die euch interessieren, egal aus welchem Bereich, den wir jetzt besprochen haben, egal ob geschichtlich oder aktuell oder zur Repression oder was auch immer, zu den Strukturen, könnt ihr gerne einfach mal reinschreiben, was wir noch vielleicht thematisieren sollten, wo wir noch mehr zu sagen sollten.
Vielleicht kann man ja direkt nochmal an das anknüpfen, was du gerade schon angeschnitten hast mit den neuen Leuten, die jetzt nach Leipzig kommen und aktiv werden, beziehungsweise auch die Jungen, die dann nachrücken. Siehst du vielleicht da auch eine Änderung in den Thematiken, die bespielt werden? Weil von außen wirkt es zumindest immer so, dass die zwei Themen, die wirklich vorherrschen, einmal ganz klar Antifaschismus sind und zum anderen eben jetzt auch mit den ganzen Zuzügen von neuen Leuten nach Leipzig Antigentrifizierung, dass es da auch stärkere Organisationen bzw. stärkere Organisierung zu anderen Fragen gibt und auch größere Mobilisierung, weil wirklich von außen wirkt das immer so, als wären diese beiden Themen da ganz klar die wichtigsten, und man hört sehr wenig zu eben anderen Fragen. Also wie hast du das vielleicht auch wahrgenommen mit der sehr starken Klimabewegung jetzt über die verschiedenen Jahre? War das dann auch was man in Leipzig gemerkt hat? Ich meine, da gab es ja auch, glaube ich, in Brandenburg war das, ne, im Kohlerevier da in Brandenburg auch recht große Proteste und auch Besetzung.
Ja, voll. Also ich glaube, warum man so viel zu Gentrifizierung und zu Antifaschismus aus Leipzig hört, ist halt wieder dieses Mediending. Das sind halt die Felder, wo es halt knallt, so. Ne, also das sind so die Sachen, die dann medial auch einfach viel mehr bespielt werden, weil bei den ganzen anderen Sachen passiert halt einfach, ne, da gibt es einfach nicht so viele Gewaltgeschichten so, ne? Aber zum Beispiel wächst in Leipzig auch seit vielen Jahren so die feministischen Strömungen viel, viel stärker. Es gibt immer mehr auch so Auseinandersetzungen auch mit patriarchalen Strukturen innerhalb der Bewegung, was unfassbar wichtig ist und ich auch immer wieder unfassbar stark finde, wenn da auch Betroffene dann auch zum Beispiel so Outcalls machen und sowas, ne, weil das ja auch super viel Überwindung kostet und aber trotzdem auch ganz doll wichtig ist und da auch auch so Reflexionsprozesse in Gang getreten werden, wo wir natürlich aber auch noch lange nicht irgendwie in einem Zustand sind, dass der irgendwie gut wäre. Und da passiert ganz viel, da sind auch in den letzten Jahren viele neue Gruppen und Bündnisse irgendwie entstanden. Die 8. März-Demos sind immer sehr, sehr groß in Leipzig, aber dadurch, dass da halt nicht irgendwie die großartig aus dem Ruder laufen, findet das jetzt auch medial einfach nicht so viel statt, ne? Das ist so ein Ding. Und die Klimabewegung gibt es auf jeden Fall auch in Leipzig eine sehr große, diese Fridays for Future waren sehr stark. Es gab auch jetzt letztens erst irgendwie Razzien bei dieser neue Generation Leute in Leipzig irgendwie.
Generation meinst du?
Meine ich ja, letzte Generation, genau. Neue Generation, ja gut. Genau, und das ist aber auch so ein Ding, da ist halt, also Leipzig hätte da, glaube ich, noch, wäre da noch viel, viel mehr am Start gewesen, weil wir unfassbar viel Tagebau um uns drum rum hatten, aber das ist halt schon vor 20 Jahren durch gewesen, so, ne? Also wir haben ja eine übelste Seenplatte jetzt um die Stadt drum rum, die durch Tagebau entstanden ist und die sind aber alle schon fertig, so, und ich glaube, wären die jetzt noch am Start gewesen, wäre da bestimmt auch viel, viel mehr noch gegangen und los gewesen und gibt es aber auch viel so, ne? Aber das ist halt, Gentrifizierung waren halt so, das war 2020, da gab es so 3 Tage am Stück irgendwie Krawalle in der Stadt wegen so Mietscheiße und das war medial sehr, sehr großes Thema, was sehr hoch gegangen ist und auch so durch die Medien gegangen ist und dann halt so, wenn halt so Nazi-Aufmärsche sind uns irgendwie da oder noch irgendwelche anderen Sachen diesbezüglich passieren, dann findet das halt auch super viel statt, aber es gibt für Leute, die was so Leipzig und Leipziger Sachen interessiert, gibt es eine ganz gute Seite, die heißt knack.news und da gibt es immer auch so alle möglichen Texte und das, ne, wo sich Leute auch so Kritik geben oder Texte zu irgendwas schreiben und da kriegt man immer noch ein bisschen mehr so Input als jetzt nur die Sachen, die in den Medien stattfinden.
Guck mal hier, du hast dich in unserer Community hier schon rehabilitiert
heute Abend. Vielen Dank. Freue ich mich sehr. Hier steht noch was zu Repressionsmaßnahmen an Chemie Leipzig. Dazu muss man auch sagen, das ist auch sehr spannend, ne, weil du ja vorhin auch schon mal meintest wegen Fußball.
Genau, da kannst du ja auch ein paar mal allgemeine Sachen noch zu sagen.
Genau, also Leipzig ist ja, hat ja so, es gibt ja, ne, für die Leute, die Fußball feiern, ich persönlich bin da seit vielen Jahren eher ein bisschen raus aus dieser Fußballsache, gibt es halt RB Leipzig, diesen großen Erstligisten, der da von RB Leipzig hochgekauft wurde sozusagen, das ist so der Familienverein in der Stadt, der ist jetzt für so Leute und Fans der Ultrakultur jetzt nicht so relevant und dann gibt es halt... es gibt dort auch Leute, die so ultramäßig irgendwie was machen, so, aber ich habe da gar keinen Einblick und auch keinen Plan, so, das ist halt echt gar nicht meine Materie, so, ne, und auf jeden Fall halt so Chemie und Lok, so, sind halt, tatsächlich ist der Leipziger Süden spannenderweise traditionell eigentlich Lokzone, weil so, weil der, das Bruno-Plache-Stadion und das Viertel, wo Lok spielt, ist von uns nicht weit weg, das ist eigentlich hier nur so eine Brücke rüber, also sehr nah beieinander und früher war eigentlich der Leipziger Süden auch immer Lokzone. Das hat sich dann aber so entwickelt, gerade auch in der Nachwendezeit, nachdem Chemie Leipzig, war erst Sachsen Leipzig, ist dann pleite gegangen und Chemie Leipzig wurde dann komplett von den Ultras aufgebaut. Also ist wirklich so ein Fanverein, der mit sehr, sehr viel Herzblut und Schweiß irgendwie hochgezimmert wurde. Und da haben sich dann irgendwann halt auch sehr viel so eher linkere Leute angesiedelt. Und da hat sich bei Chemie Leipzig dann so mit den Jahren eben auch eine sehr linke Fan- und Ultrakultur herausgebildet. Und bei Lok Leipzig sind halt eher so die ganzen Faschos hingegangen und das, also Lok und Chemie haben schon immer eine extrem starke Rivalität so und natürlich dadurch, dass das jetzt aber politisch auch so sich so verlagert hat, schon mit sehr klaren Lagern so, ist das natürlich auch nochmal eine andere Dimension und nochmal anders aufgeladen, als jetzt so ein vielleicht normales Derby irgendwie wäre, wo es halt wirklich nur um Fußballrivalitäten geht so. Und Chemie Leipzig ist auch dadurch, dass es eben links oder vermeintlich links ist, ist schon immer wieder auch sehr im Fokus von Repressionsbehörden gewesen. Es gab vor, wann war denn das, ey, ich will nichts Falsches sagen, 2014, 15 oder so, ein sehr, sehr großes 129-Verfahren, also Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, wo über 300 Leute abgehört wurden, die so aus dem Chemieumfeld waren oder Leute, Freunde von Freunden, Muttis, Omis, alles irgendwie. Und Das wurde am Ende eingestellt, das Verfahren, da konnte nichts gefunden werden, aber die Repressionsbehörden haben irgendwie trotzdem immer ein sehr großes Interesse an diesem Verein und sind da immer, haben da immer sehr Bock dran, die irgendwie auch auf den Sack zu gehen. Ja.
Was ich noch mega stark fand, war mit Roter Stern Leipzig. Weil das ist ja auch direkt in Konnewitz und das fand ich halt so krass, was für ein riesiges Gelände das ist und auch einfach echt schön so, ne? Du gehst aus dem Viertel so raus, da ist ja auch direkt dieses kleine Wäldchen und kurz vor diesem Wäldchen kommt dann noch diese relativ große Anlage von diesem Verein. Also das fand ich schon echt einfach krass, so, dass man halt so einen linken Fußballverein dann halt in dem Viertel, in dem linken Viertel auch hat, das ist schon sehr cool.
Ja, voll. Der Stern, der wurde ja auch von so Leuten aus dem Kiez halt gegründet und der ist halt auf einer Fußballebene, ne? Der spielt immer in den untersten Ligen so und hat jetzt auch keine relevante große Ultrakultur oder sonst was. Viele Jahre wurde sich da auch sehr dagegen gewehrt, wollten die Leute auch keine Ultras dort haben, deswegen sind die jüngeren Leute dann auch alle immer zur Chemie gegangen. Mittlerweile gibt es da so zwei Gruppen, die da so ein bisschen ihr Ding machen, und das, aber das ist, ja, das ist halt so der Kiezverein, so, ne, das ist schon ganz chillig so auf jeden Fall, und dieses große Gelände, das ist ja auch, das haben wir erst in den letzten Jahren irgendwie, wurde das dort gekauft von der Stadt, da gab es so eine ganz große Kampagne, wo viel Gelder gesammelt wurden und so, und das hat auch geklappt, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Hier steht noch drin, ob es gegen den Staatsterror der Soko Links auch Widerstand aus der bürgerlichen Zivilgesellschaft gibt. Wenig bis gar nicht, also zumindest wenig, was man jetzt öffentlichkeitswirksam wahrnehmen würde. So, ne? Also es wird viel geredet auf jeden Fall und ich glaube, dass so Leipzig hat ja schon immer so eine Grundrivalität zur Stadt Dresden gehabt, also so eine beknackte Städtegeschichte ist das einfach und deswegen Soko Links, eine Behörde aus Dresden, die hier in Leipzig irgendwie sich übelst daneben benehmen, also ist auf jeden Fall nicht beliebt so, es gibt jetzt niemanden, der da am Fenster steht und klatschen würde so, zumindest niemand, der cool ist und es gibt dann doch schon einige coole Leute noch in unserer Stadt und viele Leute, die auch so Geld spenden und sowas halt, ne, aber jetzt so großartig auf so Demos und so geht so eine Zivilgesellschaft bei solchen Sachen nicht. Das ist dann doch noch zu zähnemäßig, zu nischig, zu radikal. Die Vorwürfe, die da im Raum stehen, das ist dann alles noch, oh Gott, weiß ich nicht. Da sind die Leute dann doch, können damit dann, fehlen dann doch so ein bisschen die Berührungspunkte, so außer bei den Leuten, wo irgendwie Familie, Freunde, Kinder von Repression betroffen sind, die das dann so ein bisschen anders wahrnehmen.
Beziehungsweise auch häufig tatsächlich eine inhaltliche Ablehnung von so einem Gegenprotest, weil man dann eben sagt, solange das alles rechtlich abläuft, ist das für uns auch okay. Da gibt es dann ja, wenn überhaupt, häufig so moralische Anklagen, jetzt in dem Fall Lützerath beispielsweise, dass dann gesagt wird, ja, aber so wie das da abgelaufen ist, das ist alles nicht rechtens. Aber wenn es dann rechtens abläuft und wenn es so große Repressionswellen gibt, dann ist das halt okay, ne? Und das ist dann auch ein großes Problem von der inhaltlichen Ausrichtung und von dem Narrativ, was dann so eine Zivilgesellschaft als das moralische Bewusstsein von so einem Rechtsstaat daneben vertritt.
Kurze Frage an euch, die ihr bei Twitch seid. Schreibt gerne mal rein, wie viele Leute bei Twitch dabei sind, weil ich glaube, unsere Zahl, die wir haben, ist etwas irreführend. Mich würde das mal interessieren, wo wir da gerade stehen.
Ja, nebenbei, was ich mir gerade auch noch so dachte, was ich recht schade immer auch bei so einer Rivalität zwischen dann eben so einem stark links geprägten und stark rechts geprägten Verein, wie jetzt in dem Fall von Lok Leipzig und Chemie Leipzig, finde, dass das ja häufig dann auch zu so einer, sagen wir mal jetzt, Frontenbildung und auch Stigmatisierung von dem anderen immer als der Nazi-Verein schlechthin geht, weil auf der einen Seite stimmt das natürlich bei vielen Sachen, also wenn wir uns jetzt auch so Rivalitäten wie Pauli und Rostock angucken oder was gibt's da noch, Babelsberg und Cottbus, sowas, natürlich stimmt das, aber auf der anderen Seite ist es dann, macht es das auch nicht einfacher für die linken Vereine, die dann jetzt beispielsweise, für die linken Leute, die dann in diesen rechten Vereinen aktiv sind, gibt es da auch irgendwie Bewegung in der Lok Leipzig-Fanszene, dass du mal irgendwas mitbekommen hast, von wegen in die Richtung, dass die Leute da aktiv auch selber im eigenen Verein gegen die Nazis vorgehen, oder würdest du auch sagen, ähnlich wie du es dann über die sächsische Provinz gesagt hast, das ist verlorenes Land?
Kurz bevor du darauf antwortest, ich möchte einmal mitteilen, dass wir einen Zuschauerrekord heute feiern, also ja. Über 80 live hatten wir noch nie.
Sehr schön.
Also zu Lok ist witzig, dass du sagst, weil es war jetzt am Wochenende war erst wieder Derby, Chemie gegen Lok und da wurde jetzt, es gibt so eine Seite, die heißt Inventati Leipzig, kann man mal googeln und da werden auch immer wieder so sehr interessante Rechercheartikel zu Neonazi-Strukturen in und um Leipzig und darüber hinaus veröffentlicht und da gab es jetzt erst wieder einen ganz frischen Artikel zum Thema Lok und seinen Nazis und den Leuten, die sich immer wieder so einen antirassistischen Anstrich geben, aber dann halt trotzdem mit denen im Block stehen und mit denen irgendwie sprühen fahren und sonst irgendwas oder die zur Hilfe rufen, wenn es irgendwie knallt, keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin in dieser Fußballsache wenig drinne. Also ich, da kann ich gerne jederzeit berichtigt werden, wenn ich da was Falsches erzähle, weil ich bin da seit, ich bin früher immer mal zum Fußball gegangen, aber das ist Jahre her so. Ich bin da echt irgendwie, es hat für mich sehr viel Reiz verloren gehabt, einfach irgendwann. Und aber bei Lok ist auf jeden Fall so, dass es immer wieder so Bestrebungen gab, also sowohl vom Verein mit so Stadionverboten, als halt auch so Ultragruppen, da gab es so Blueside Lok hießen die, beziehungsweise heißen sie wohl jetzt auch wieder, die sich am Anfang auch so sehr davon abgegrenzt haben, die sich dann extra woanders hingestellt haben und nicht in den üblichen Block und auch so Sticker gedruckt haben und so, aber die haben halt nie was zu melden gehabt dort so, ne? Und das ist dann so mit der Zeit, kommen dann immer mehr so Fragezeichen auf, wenn man so sagt, okay, die geben sich so einen antirassistischen Anstrich, aber dann irgendwann stehen sie dann plötzlich doch wieder bei den Nazis im Block und dann gibt es irgendwie so Sachen, wo Leute von denen beim Sprühen erwischt werden, wo der von vorn schon erwähnte Benjamin Brinser wohl das Auto gefahren haben soll, wo ich mir sage, ey, wenn ich wirklich ein Antifaschist bin, mit Überzeugung, dann gehe ich entweder dorthin und ich kriege die ganze Zeit auf die Fresse, weil ich versuche dort Raum zu nehmen, oder ich gehe halt nicht hin, weil ich sage, Digga, da steht ein Haufen Nazis drinne und das funktioniert nicht so, ne? Und deswegen ist es für mich immer persönlich, wenn ich das so von außen betrachte, immer sehr geheuchelt, diese Versuche von so diversen Lok Leipzig-Fans, wenn die dann so tun, als hätten sie dort irgendwie was gerissen oder sonst irgendwas. Oder auch diese Stadionverbote werden halt nicht umgesetzt. So jemand wie Benjamin Brinser hat seit Jahren dort Stadionverbot, aber der kennt die ganzen Securities dort, der kennt die Leute, der steht da trotzdem drinne, wenn er möchte, so, ne? Das ist dann so, okay, da ist einfach... Der Verein kann ja auch nicht seine ganzen Fans rausschmeißen, so, ne? Das ist ja auch so gerne, wie er das vielleicht möchte und nach außen hin sagt, oh Gott, wir finden das ganz schlimm und ich bin mir sicher, das finden dort auch Leute schlimm, aber ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wie viele Vollidioten zu diesem Verein rennen und wie schwierig das wirklich wäre, wenn man das konsequent dort umsetzen würde, so. Aber das ist nur von außen betrachtet, wie gesagt, ich bin da bei Fußball bin ich nicht so into it.
Ja, sonst wird sich nochmal mehrmals gewünscht, das Thema Lina nochmal aufzumachen. Ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden wollen, als Abschluss vielleicht.
Wüsste jetzt auch gar nicht so richtig, was man da halt drüber reden sollte irgendwie oder kann. Also es ist halt, ne, dieses Verfahren läuft halt immer noch. Da gibt es so einen Blog dazu, wo man sich das gut durchlesen kann. Da sind Leute, die schreiben irgendwie jeden Verhandlungstag mit. Das ist auf jeden Fall auch ganz spannend, sich das mal durchzulesen und mal so ein Blick zu kriegen, wie die sächsische Justiz versagt, beziehungsweise wie sie normal arbeitet. Sie versagt ja nicht, das ist ja leider für die ganz normal. Und wenn die Verurteilung kommt, wird auch mobilisiert für so eine Demo am sogenannten Tag X. Also das Urteil wird wahrscheinlich an einem Mittwoch fallen und diese Demo soll dann am Samstag nach diesem Mittwoch sein. Also das kann man sich, wenn man da auf sowas Lust hat, da sich solidarisch zu zeigen, da mal überlegen, ob man mal nach Leipzig gefahren kommt. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Verfahren und sehr krass und dieser Aufwand, der dort betrieben wird, ist auch richtig krass. Die Staatsanwaltschaft hat wohl jetzt irgendwie 8 Jahre Knast für Lina gefordert. Ja, wir werden sehen, was rauskommt am Ende, ne? Also, aber wie gesagt, es gibt so einen Blog von dieser Soli Antifa Ost Bündnis, wo man sich das mal durchlesen kann, wo die immer die ganzen Verhandlungstage aufschreiben, da das ist auf jeden Fall immer ganz spannend, finde ich persönlich, um das mal so zu sehen, wie da so gearbeitet wird.
Kurz unterstützen.
Genau, das
Ja. Vielleicht erzähl du doch nochmal, auch nochmal zum Abschluss, ihr habt ja jetzt was Neues veröffentlicht, kannst du auch nochmal ein bisschen Werbung machen hier. Gibt's in dem...
Gibt ja, glaube ich, auch Release-Party jetzt, ne? Genau, es wurde auch genau. Schon in Chat geschrieben, dass ich dann dran beteiligt wird.
Ja, voll. Wir haben, also ich bin ja, also ich habe ja ein Label, 7030 Records heißt das, wo ich als Solo-Künstler veröffentliche, aber auch regelmäßig mit meinen Label-KollegInnen. Und das könnt ihr auschecken. Wir haben jetzt einen Sampler rausgebracht, so ein 7030 Sampler 2 heißt das Ding. Gibt es bei Spotify und überall bei diesen ganzen Streaming-Anbietern. Und am Samstag, für alle, die in Leipzig sind oder die Bock haben, spielen wir im Conner Island, im vorhin kontrovers diskutierten. Und ja, haben dort auf jeden Fall ein geiles Konzert. Da kommen auch Freunde von uns aus Athen, die auf jeden Fall mega gut sind, die mega abreißen. Das wird allein schon für die lohnt sich das sehr zu kommen. Also genau, könnt ihr auschecken.
Auf jeden Fall mega. Und in dem Sinne würde ich dann auch sagen, riesigen Dank an dich heute, dass du uns so einen ausgiebigen und wirklich auch ja, historisch über mehrere Jahrzehnte spannenden Einblick in die Leipziger Linke gegeben hast. Hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht und war für mich auch mal wieder schön, so zu sehen, wie gut das dann auch mit so einem Podcast-Projekt funktioniert, dann ja, darüber sich mit anderen Leuten zu vernetzen und den Leuten dann auch diese schönen Einblicke geben zu können. Und falls ihr auch Interesse habt und euch das heute zugesagt hat, man hat es ja gesehen, viele Leuten hat es scheinbar zugesagt, wenn ich mir die Zuschauerzahlen angucke, dann überlegt doch auch, uns zu unterstützen oder wahlweise, wie ihr gerade gehört habt, dann mal bei den Leuten in Leipzig vorbeizuschauen und ja, deren gute Arbeit, deren Musik zu supporten.
Auf jeden Fall, wenn es bisher noch nicht getan hat, 7030 und über Tage abonnieren, überall.
Ja, Likes geben.
In dem Sinne, ja, vielen lieben Dank auch nochmal von mir an dich. Hat auf jeden Fall Bock gemacht heute.
Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, es gehen auch ganz schön viele Kommentare. Ich kann das gar nicht alles lesen. Aber ja.
Ja, war echt geil. Danke an eure Beteiligung heute. War mega.
Ja.
Ja, dann macht's gut und wir hören uns bald. Nächsten Sonntag haben wir schon die kommende Folge. Tatsächlich wieder eine Gastfolge. Wird eine historische Folge diesmal wieder werden. Und
wird's nicht unähnlich zum heutigen Stream. Könnt ihr gespannt sein.
Wird nice. Auf bald.
Ja.
Glück auf.
In diesem Sinne, Glück auf.
Ciao.
Ciao.